Ich habe gerade mit Siegfried und Joy gesprochen und ich bin immer noch so hin und weg von dem Gespräch und der Begegnung. Was für tolle Leute. Es war ein wunderschönes Gespräch. Also, Siegfried und Joy sind ein Berliner Magier-Duo, sind Zauberkünstler und sind im Internet sehr bekannt geworden, weil sie auf eine sehr spezielle Art und Weise, die ich kaum erklären kann, was machen, was wir im Gespräch irgendwie als urbane Interventionen beschrieben haben, was wahrscheinlich ein Wort ist, was es nicht gibt. Also sie machen Straßenkunst, wo sie vorbeilaufende Menschen entzücken mit Zaubertricks, indem sie zum Beispiel die Berliner U-Bahn verschwinden lassen oder auftauchen lassen oder Leute auftauchen lassen aus U-Bahn-Schächten. Ja, also man kann es schwer beschreiben, aber sie haben immer so ein goldenes Tuch dabei und lassen Sachen verschwinden. So, und das ist sehr Dada und sehr poetisch und wunderschön. Und das Schönste ist, glaube ich, und ich glaube, deswegen ist diese Seite ihres Berufs so populär geworden. Also wir haben eine ordentliche Menge Follower auf TikTok und Instagram, auch international und so, weil sich dabei so viel Freude überträgt. Also man sieht es in den Gesichtern der Umstehenden, die in diesen Videos mit drin sind, in den Augen der Bezauberten quasi und derer, die das filmen und so. Dass es einfach eine kleine Explosion von Freude in einem vielleicht sonst nicht so freudvollen Tag war. So, das ist die Hälfte von dem, was Siegfried und Joy machen. Und in Wirklichkeit haben sie aber auch eine Zaubershow. Also sie machen einfach eine Zaubershow, die ich gesehen habe, zusammen mit Pola, über die wir gleich sprechen, die, sagen wir mal, ein paar Kästchen abhakt von dem, was man von einer Zaubershow erwartet. Und das war wirklich wunderschön und wir haben uns natürlich über Freude unterhalten und über das, was ihren Beruf ausmacht und über ihre sehr ungewöhnliche Haltung zu Kommerz und Geld verdienen, was in der Zauberbranche, glaube ich, auch nicht so üblich ist. Die sind einfach so ein bisschen Punkrock unterwegs und darüber haben wir auch gesprochen und sie haben eine unfassbar gesunde Einstellung zum Kunstmachen. Also zu ihrem Künstlerberuf. Und weil das hier ja ein Kreativitäts- und KünstlerInnen-Podcast ist, habe ich das Gefühl, egal ob ihr euch für Zaubern interessiert, für Freude interessieren sich alle. Und also ich glaube, man kann wahnsinnig viel lernen von den beiden, was die Einstellung angeht. Und ich hoffe, dass euch das Gespräch so viel Spaß macht wie mir. Los geht's. Geil, ich freue mich voll, dass ihr da seid. Und das passt ganz gut, weil ich ja ahne, oder ich meine, eigentlich muss man da nicht viel für ahnen, dass Freude euer Beruf ist. Und deswegen soll das nämlich auch der Schwerpunkt des Gesprächs sein.
Sehr gerne, oder? Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Hi, ja. Hallo. Wenn ich zwei Gäste habe, was selten ist, dann versuche ich immer erstmal, dass jeder einzeln ein bisschen was sagt, damit die Leute wissen, wer ist an der Stimme. Weil ich das sonst immer schade finde. Selber weißt du, dass ich auf der Hälfte vom Podcast nicht mehr weiß, wer war. Insofern Siegfried.
Ja, mein Name ist Siegfried Damour. Ich bin Kollege von Joy. Judith, hast du eine Frage?
Ja, und zwar, ich bin so neugierig, ich möchte möglichst schnell mit euch ganz, ganz in die Tiefe gehen, was ihr so macht. Aber vielleicht können wir ganz kurz darüber sprechen, wie ihr jeweils zur Zauberei gekommen seid. Und du bist ja der das wirklich schon ganz, ganz lange macht.
Genau, also Joy ist im Theater groß geworden, so viel kann ich schon sagen. Mhm. Und ich bin, ich habe als Kind angefangen zu zaubern. Mit einem Zauberkasten, ganz klassisch. Ich bin eigentlich der Nerd von uns, was Zaubertechniken angeht. Und ich bin fit in Fingerfertigkeit. Ich interessiere mich, ich lese Bücher. Also ich bin wirklich durch und durch Zauberer, habe das als Kind schon gemacht, habe auf Kindergeburtstagen gezaubert, ewig lange und bin dann eines Tages in Joy gerannt in einem Zauberladen in Berlin vor 8 Jahren.
Und du hast als Kind auf anderer Kinder Geburtstagen gezaubert?
Genau, mein erster Auftritt, glaube ich, war so mit 11 oder 12 und das war ein Kindergeburtstag. Ein 7. Geburtstag. Das war krass. So ein bisschen komisch.
Voll, oder?
Weil, ja, natürlich, genau. Aber es war halt natürlich toll, weil ich gemerkt habe, oh Wahnsinn, das funktioniert. Und ich habe seitdem, bin ich halt immer aufgetreten und habe dadurch halt wahnsinnig viel kennengelernt, auch in Sparten. Ich habe Zauberwettbewerbe mitgemacht, als ich so ein Teenager war, habe mir dann Nummern entwickelt, wie so 7-minütige Varieté-Nummern am Ende, in denen ich gezaubert habe, bin zu deutschen Jugendmeisterschaften gefahren und genau, habe international wirklich so Wettbewerbe mitgemacht. Und genau, habe sozusagen diesen technischen Aspekt in der Zauberei sehr viel gelernt früher.
Ich finde, sorry, ich bleib da dran gerade total hängen, weil erstens finde ich das sowieso einen total faszinierenden Lebensweg, weil man kennt ja diese zaubernden Kinder, ne? Und wenn man ich ist, dann hat man sie sehr lieb. Und aber man hat sie ja auch sehr lieb, weil man so Mitgefühl damit hat, dass sie so abgeblockt werden von den Erwachsenen. Oder? Also ich finde, es ist so ein bisschen so ein Bild, was man hat von dem kleinen zauberbegabten Kind und die Eltern dann immer so geduldig das erdulden
und hoffen, dass das Kind später was anderes macht.
Ja, genau, irgendwie, ne? Und ich finde das total toll, jemanden zu treffen, der sozusagen wirklich so früh damit angefangen hat. Also als als Message an die ganzen Leute da draußen, wenn euer Kind zaubert, nehmt das mal ernst.
Total. Es ist vor allem auch ein tolles Hobby, weil man lernt ja nicht nur Techniken an sich, sondern im Idealfall, und das haben mir halt diese frühen Auftritte gebracht, du lernst ja zu kommunizieren. Also du gehst da raus, du übergehst ganz früh eine Hürde, sprichst vor Leuten, egal auch welchen Alters, weil Zauberei ist für alle da. Mhm. Und da lernst du natürlich viel. Und hast aber auch diesen Aspekt, du kannst einfach stundenlang vor dem Spiegel stehen und dich selbst Zauberei beglücken, genau. Und am Ende hat es natürlich beides. Es ist dieses Performative, aber auch diese Freude, die auch, glaube ich, viele haben, wenn sie zum Beispiel zu Hause sitzen und Gitarre oder Klavier oder sowas üben.
Das ist witzig, weil das hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben, ob das eigentlich eine Kunstform ist, die nur mit Publikum funktioniert.
Joy und ich würden, glaube ich, beide sagen, ja, auf jeden Fall, denn sie lebt von Publikum. Zauberei ist immer ein Absender und Empfänger, die zusammen Zauberei entstehen lassen. Das heißt, wenn ich dir einen Trick zeige und du glaubst, dass das Zauberei ist für einen kurzen Moment, dann hat es funktioniert. Aber wenn ich mir selber vom Spiegel einen Trick zeige, weiß Surprise. Ich, wie es funktioniert. Also ich bin selbst nicht verzaubert, also ist die Kunst in dem Sinne eigentlich nicht ganz aufgegangen.
Aber macht es trotzdem Spaß? Macht das Üben trotzdem Spaß?
Das ist, glaube ich, individuelle Sache, aber mir schon. Ich kann stundenlang vorm Spiegel stehen, ja.
Sehr gut. Und sag mal ganz kurz noch und dann rüber zu Joy. Also mit 12 auf einem 7-jährigen Geburtstag zu spielen. Ist es nicht so? Also ich hatte als Kind mehr Angst vor anderen Kindern als vor Erwachsenen. Oder, ne, also so die direkte Peer Group ist ja, finde ich, fast gefährlicher, dass sie einen nicht mögen oder irgendwie ablehnen oder so. Das stelle ich mir total aufregend vor. Weil die Erwachsenen sind ja immer so, wow,
ja voll
toll, was du kannst und so, ne?
Es ist vor allem so im Teenager, im Pubertätsalter ist es ganz schwierig, weil es da ja auch wirklich so um Status und so Sachen geht. Und das generell beobachte ich jetzt auch noch. Man ist ja auch in Kontakt mit so Jugendlichen, die auch zaubern und so. Das ist einfach so ein Ding, das wird es wahrscheinlich immer geben, da ist die eigene Peer Group, also Jugendliche können halt leider sehr grausam sein, ne?
Echt, ja.
Und ich bin aber im Nachhinein auch froh, dass ich die Hürde eigentlich so früh genommen habe und nicht im Erwachsenenalter anfangen musste, mich auf den Kindergeburtstag zu stellen, weil das wäre mir wahrscheinlich sicher schwerer gefallen. Mhm.
Das finde ich echt total interessant. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass so Zauberei auch wieder cooler geworden ist, oder? Also, dass so man als Teenager jetzt vielleicht auch wieder Vorbilder hat, die das total legitimieren. Also, wenn du jetzt deinen 14-jährigen Kumpels sagst, guck mal, David Blaine oder so, und dann ist es nicht so, der zaubert. Also,
Ja, oder? Es kommt, glaube ich, auch noch immer von Gruppe auf Gruppe an. Für uns war ja Zaubern immer cool, in allen Generationen, weil wir ja immer irgendwelche Vorbilder oder Legitimationen hatten, dass wir zaubern. Aber ich glaube, im Grunde ist Zaubern bei einer bestimmten Menschen immer komisch und bei den anderen immer total toll. Also es ist so, es gibt selten was dazwischen. Entweder man mag das oder ist begeistert oder es interessiert einen nicht.
Interessant. Also ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Renaissance gibt irgendwie, ne? Oder ich weiß nicht, auch hier Neil Patrick Harris, ne, der dann dieses Buch geschrieben hat über Zauberei und so. Also ich habe das Gefühl, dass es so gerade so wieder mehr Leute gibt, die da so die Begeisterung wieder weitergeben oder so.
Weiß auf nicht. Jeden Fall. Also es ist natürlich auch trotzdem in Amerika zum Beispiel oder in England war Zaubern auch immer viel populärer als hier. Mhm. Also hier war Zaubern wirklich lange Zeit uncool. Und das hat natürlich auch so mediale Gründe. Es gibt YouTube-Kanäle international, die sich auch zum Beispiel abspalten von der Zauberei, so Cardistry, so kunstvolles Mischen von Karten, was dann halt cool abgefilmt ist. Das hat halt ein großes, breites Publikum, auch an jungen Leuten, die das jetzt alle üben und über YouTube lernen und eigene Videos kreieren und so. Das ist halt, ja, eine Abspaltung von Zauberei, aber gehört im weitesten Sinne schon noch dazu. Und in dem Sinne beschäftigen sich schon viel mehr Leute damit, als, glaube ich, vor 20 Jahren, als man zur Wissensbeschaffung auch noch so Bücher und Videos gucken musste und so.
Und wenn du halt keinen Zauberladen in deinem Kaff hattest oder so, ne? Also dann kamst du halt nicht so weit. Ich finde das, ich sehe das bei meinen Kindern und gucke auch ganz viel YouTube mit denen. Ich finde das toll bei YouTube, dass du halt wirklich jede abwegige Leidenschaft so gründlich irgendwie da füttern kannst. Also weiß ich nicht, eins meiner Kinder hat sich dann eine Zeit lang für Fische interessiert. Und zwar aber so richtig. Weißt du, so wie halt Kinder geilerweise sind. So Fische, Fische, Fische. Und jetzt gucken wir stundenlang irgendwelche Fische. 17-Jährigen, die super viel über Fische wissen und halt so 30-minütige Fischrettungsvideos
aber
machen.
Aber wie schön ist das dann auch von so einem 17-Jährigen zu hören und nicht von irgend so einem älteren Fischer, der da irgendwie ganz andere Aspekte hat.
Also ja, vor allem, die dann Fische retten und irgendwie pflegen oder was weiß ich. Kleine Tangente. Joy, du bist eher mit der sonoren Stimme, also für die Podcast-Hörer. Ihr habt beide sehr schöne Stimmen, aber ich finde, man kann sie gut auseinanderhalten. Ich bin erleichtert, man kann eure Stimmen gut auseinanderhalten. Joy, du bist quasi jetzt der Namensgeber dieser Podcast-Folge, weil dein Name die Freude in sich trägt. Und du bist später zur Zauberei gekommen.
Ja.
Aber du kommst aus der Performance.
Ja, ich bin im Theater aufgewachsen. Mein Vater war Pantomime und er hatte auch so ein paar Zaubertricks drauf, die mich dann auch meine Kindheit schon immer begleitet haben. Aber weil es so wenige waren, bin ich auch sehr früh dahinter gekommen und hab dann
hinter die Tricks, also dass du verstanden hast, was er macht.
Ja, beziehungsweise wollte ich, ne? Also irgendwann gab es da eine Zeit dann und dann habe ich irgendwann das auch mal ausprobiert, aber genau, da war ich schon älter. Also ich bin quasi, als ich dann in Berlin war und fast so alt wie Siegfried jetzt, dann habe ich angefangen, auf Kindergeburtstagen zu zaubern.
Ach cool.
Weil ich für mich in dem Moment, weil es das natürlich voll was Fremdes war und mir total Spaß gemacht hat und da Siegfried so viele Anfragen für Kinder noch immer bekommen hat und damit aber irgendwie auch abgeschlossen hat, stand ich vor Kindern, als ich älter war. Cool. Was auch seinen Reiz hat und ich fand es total schön und spannend, aber bin auch schon mal auf dem 9-jährigen Geburtstag völlig vernichtet worden und aufgeflogen und war danach auch erstmal total niedergeschlagen, aber das gehört dazu, zu so einer Erfahrung.
Ich habe dieses Buch gelesen, auf das ich gleich aus bestimmten Gründen nochmal kommen möchte und in dem Buch, von dem ich gleich erzähle, ging es auch um Zaubern vor Kindern. Mhm. Und ich fand das total interessant. Also es klingt jetzt kurz ein bisschen so, als würdet ihr ganz viel für Kinder zaubern. Ihr zaubert aber für alle.
Naja, aber unsere letzten Shows, wir kommen gerade aus Kindershows. Wir haben jetzt
5 Kindershows gespielt.
In 3 Tagen.
Im Tipi, ne?
Nee, im Heimathafen in Köln.
Cool, genau, stimmt.
Um die Ecke. Und sind gerade völlig beflügelt wieder von Shows für Kinder, weil im Endeffekt sind bei Kindershows ja auch mehr Erwachsene als Kinder, oft. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es eine Familienshow, die aber zu einer frühen Uhrzeit ist, die es auch ermöglicht, dass kleine Kinder dahin kommen. Und ansonsten zaubern wir jetzt nicht mehr so viel vor Kindern, aber mögen das eigentlich. Und auch wenn man mit Zaubern anfängt, sind Kindergeburtstage auf jeden Fall ein Riesenthema, weil man so richtig viel Erfahrung sammelt und weil da eine Riesennachfrage ist.
Und weil man sich natürlich echt in einer schwierigen Situation stellt. Kinder sind halt wirklich ehrlich.
Ehrlich, aufmerksamer, viel aufmerksamer. Die sind also auf der anderen Seite aber natürlich viel verzauberter, wenn sie dann wirklich verzaubert sind. Und es ist einfach wunderschön, verzauberte Kinder zu sehen, die wirklich glauben, was gerade passiert. Weil bei Erwachsenen, die staunen auch, aber immer mit so einem wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm.
Wie macht der das?
Genau, aber Kinder staunen aus und das und denken, so könnte die Welt sein für so einen Moment.
Aber das stimmt, ja. Ich glaube, wer anfängt zu zaubern, sollte für Kinder zaubern.
Ja.
Weil wenn du scheiterst, scheiterst du richtig. Mhm. Aber wenn nicht, dann kriegst du auch sehr, sehr viel zurück. Und darum geht's ja eigentlich auch, wenn es darum geht, ist, wenn man jetzt gucken will, war der Trick vielleicht gut, war die Nummer gut, die ich gespielt habe.
Ja.
Das hilft auf jeden Fall, glaube ich, echt für den Prozess.
Ja, ob die Illusion funktioniert, weil genau. Kinder sind ehrlich, Kinder sind und wach und du musst viel aufmerksamer sein und es ist auf jeden Fall teilweise schwieriger für Kinder zu zaubern.
In diesem Buch, was ich gleich nochmal vorstellen möchte, war nämlich ein Zitat von einem Zauberer, der heißt Andrew Evans. Kennt ihr den? Ich glaube, der ist nicht so wahnsinnig bekannt. Das war so, also in dem Buch auch eine sehr spezielle Stelle. Aber der hat gesagt, dass er für Kinder Zaubern unheimlich schwierig findet, weil sozusagen Kinder sowieso noch alles magisch finden. Und dass die halt oft, und das kenne ich von meinen Kindern, als die klein waren, weißt du, dass die im Zoo halt voll durchdrehen auf einen Spatz, der vor dem Löwengehege steht. So, ne? Also, dass die halt noch nicht unterscheiden, was spektakulär ist. Und was nicht, weil alles noch spektakulär ist. Und das stelle ich mir echt schwer vor. Also die können ja eben, weiß ich nicht, ein Auto genauso magisch finden wie...
Genau, so Kinder bis 4 vor allem, also so dreijährige Kinder, da ist Zaubern, genau. Da ist die ganze Welt magisch.
Ja, wenn die eine Rolltreppe sehen.
Genau.
Wow, oder eine automatische Tür.
Ist ja auch genau das ein bisschen, wo wir, wenn wir irgendwie draußen performieren, also das ist ja auch wirklich wie Kinder die Welt sind, es passieren so Sachen, Licht geht an und aus, es sind ja wirklich...
Genau, das ist es nämlich, ne? Die können halt auch 10 Minuten am Lichtschalter stehen.
Genau.
Aber dann werden sie 4, dann werden sie 5 und 6 und dann ist halt Zaubern das beste Alter. Weil ab dann hast du eigentlich gedacht, du wüsstest alles und so und dann bist du noch auf dieser, ne, auf dieser Linie, ach, gibt's da noch mehr, was ich nicht weiß? Und dann scheint Zaubern für einen kurzen Moment wirklich, wirklich real zu sein. Und das ist dieser schöne Übergang in diesem Alter.
Es ist ja auch ein bisschen diese spielerische Welt, diese Prämisse des, guckt mal, wir sind Zauberer und wir zaubern jetzt einen Trick und dafür haben wir ein Tuch. So, das ist ja so eine ganz absurde Welt des eigentlich nicht Zauberns. Mhm. Wenn man zaubern würde, würde man ja im Alltag zaubern und in so einer Showform auf der Bühne ist es natürlich schon, ja, es ist wie ein Spiel, auf das sich Kinder halt auch wahnsinnig gerne einlassen.
Ja, genau, die sind dann so, die wissen sofort, was passiert und finden das an sich schon richtig gut.
Ja.
Dass da jetzt irgendwas, ne?
Ja. So, ja. Wir sehen auch oft, wir kriegen ja Feedback, dann machen wir unsere Show, dauert 1 Stunde und die ist natürlich auch eine Reizüberflutung, es passiert so viel. Und was die Kinder nachher mitnehmen, ne? Da sagen, die einen sagen, der rote Vorhang. Also das was denen in Erinnerung bleibt, war, dass am Anfang ein roter Vorhang aufgeht und nachher wieder zu. Das reicht ja schon für so ein Kind, was, ne? Damit kommt der erstmal ein paar Tage hin. Mhm. So in Gedanken und wow und das ist so schön. Und deswegen mögen wir Kindershows auch so, weil es da überhaupt nicht um uns geht und drum eine perfekte Show zu machen, sondern nur den Moment, den wir verbringen. Und wenn es den Kindern gefällt, ist ja ganz egal, was, wie gut wir sind oder wie toll der Zaubertrick war. Man will eine gute Zeit haben und das ist bei Kindern noch viel, viel, viel mehr so, weil da, ja.
Genau, da ist auch nicht, da Timing ist auch nicht so ein, so. Genau, da ist nicht so ein Druck, was Timing oder Perfektion oder sowas angeht. Dieses ganze Show-System ist so ein bisschen aufgelockert, weil man merkt, dass die alle völlig im Moment sind und dass man die nicht erst dahin kriegen muss, was man natürlich teilweise in Shows, wo Erwachsene sitzen, natürlich hat, weil die kommen vielleicht Mittwochabend gerade von der Arbeit, es regnet und kommen da an und sind, die muss man ganz anders abholen und Kinder sind halt voll dabei und dadurch können wir uns da auch ein bisschen mehr reinlegen und den Moment genießen.
Und man muss wahrscheinlich dann auch total so in dieses Ping-Pong mit den Kindern gehen, ne? Dass man irgendwie was aufnimmt, was die so jetzt reinbringen.
Ja, und vor allem, wenn man, oft sind ja, wenn man dann mal so einen vermeintlichen Trick, wenn der schief geht und dann siehst du, alle Kinder schreien, das ist da. Und manchmal fordern wir das ja, also manchmal spielen wir damit, aber wenn das mal wirklich passieren würde, wir würden da gar nicht rauskommen. Die sehen alles, die rufen, dann werden die ganz schnell Gruppen und wenn du eine Gruppe hast.
Ja, es bilden sich auch ganz schnell Sprechchöre, haben wir gemerkt. Ja.
Sprechchöre bei Kindern.
Das ist halt auch.
Ja. Das ist, da ist es, ganz und da gefährlich. Ist es, und dann da ist es, guck mal in der Ecke,
umdrehen. Ja, das ist natürlich ganz schwierig in einem Moment, wo man das eigentlich nicht will.
Aber auf der anderen Seite auch da. Es ist toll, die Kinder sind dabei, sind interaktiv, die haben Spaß. Und wenn man dann nachher noch Illusionen macht, die wirklich verblüffend sind und die verzaubern, dann ist alles, was dazwischen passiert, einfach ein Spiel. Und macht uns echt richtig Spaß. Wir haben jetzt auch wieder gedacht, die Uhrzeiten sind toll. Ne?
Mhm.
Also es war jetzt 12 und 15 Uhr. Das heißt, danach war 18 Uhr und wir, es war gutes Wetter und wir waren draußen und es war am Wochenende geil. In Berlin.
Ja, das war wieso, also es war wirklich, dieses Wochenende war eine perfekte Work-Life-Balance.
Ja,
super. War, geil.
Mit 5 Shows in 3 Tagen.
Ich habe gerade eine Einladung bekommen, aber ich war leider krank, von Fanny van Dan. Kennt ihr den? Fanny van Dan?
Musiker auch, ne?
Ja, der hat schon ein sehr erwachsenes Publikum und der hat mich eingeladen und hat auch eine Martini gemacht. Auch um 11. Und dann dachte ich auch, das ist doch voll geil.
Das ist mach ich auch. Machen jetzt auch manchmal Shows um 18 Uhr, die Abendshow. Und ist auch toll. Du bist 2 Stunden vorher fertig. Alle. Also alle, die da sind als Gäste, alle, die arbeiten, wir, alle sind einfach 2 Stunden vorher zu Hause an einem Samstag. Und also, ne, und statt, also 9 und 11 sind halt echt zwei Unterschiede. Also es ist ein Riesending. Und wir merken das.
Du meinst, dass wir im Szenario 18 Uhr enden wir um 9 Uhr die Show?
Ja.
Genau.
Sonst sind die Leute um 11 raus. Ja, klar. Gerade da haben auch mehr Leute die Möglichkeit, die Show überhaupt zu gucken.
Und wir merken auch unsere Kindershows, die dauern auch nur eine Stunde. Und da kommen natürlich auch voll viele Familien ohne Kinder oder auch Ältere, die sagen, ja, nee, ist super, ist genau meine Uhrzeit. Also, und das ist das Tolle, dass man quasi so eigentlich so ein Showkonzept hat, das auch für Erwachsene in dem Moment besser ist. 12 Uhr eine Show.
Haben wir gerade erlebt, am Sonntag, glaube ich.
Ja, Sonntag um 12 Uhr, 1 Uhr war eine Stimmung.
Ja, und da waren 2 ältere Damen. Die eine kam mit dem Rollator an, die kamen ganz früh, waren fast die Ersten. Dann haben wir die zu ihren Plätzen gebracht, dann haben die sich ein Gläschen Sekt geholt und dann haben die Kindershow geguckt und haben sich gefreut.
So.
Geil.
Ja. Die waren einfach total glücklich. Es war voll deren Format.
Und die waren da auch einfach nur wegen dem Thema Zaubershow. Die waren Fans, also die kannten uns gar nicht, die waren Fans vom Zaubershow.
Von Zaubern an
von
sich.
Von Zaubern und haben uns auch erzählt, was sie schon alles gesehen haben und waren einfach da um 12 Uhr. Es war für die das perfekte Programm, perfekte Rentnerprogramm, RentnerInnen. Und,
aber ist nicht euer Programm schon anders, wenn ihr es für Kinder macht? Also ja. Ist es nicht für euch fast irritierend, wenn ihr dann wisst, dass Erwachsene da sind?
Nee, weil die Show ist im Grunde gar nicht so anders, weil wir wissen, dass Kinder das eigentlich alles auch gut verstehen.
Die ist vor allem kürzer und da sind vielleicht 2 Nummern, also 20 Minuten, wo wir explizit auf Kinder eingehen, dass die sich mal wirklich so, ne, dass die mit dabei sein können und mitmachen. Und der Rest ist quasi wie aus der anderen Show.
Ja, nur, dass wir halt sehr viel höhere Frequenz von Interaktionen haben. Dieses ganze Call and Response und wir sind natürlich sehr viel mehr in Kontakt mit den Leuten, mit dem Publikum, mit den Kindern. Die rufen sehr viel mehr, partizipieren halt mehr. Aber die Show an sich ist fast die gleiche.
Wobei ihr die Erwachsenen auch erstaunlich gut dazu gekriegt habt.
Ja, irgendwie ja, machen wir
ordentlich mitzumachen.
Ich singe 500 Leute.
Ja.
Und das ist ja auch die Idee, dass die Erwachsenen ja auch ein bisschen wie Kinder werden. Da kommen wir auch wieder zurück zu dem magisch, wie empfindet man Magie. Mhm. Weil Magie ist ja meistens magisch, wenn es unerwartet kommt. Und viele Erwachsene unterstellen uns, dass wir eher lustige Show machen und gar nicht so wirkliche Zaubertricks und Illusionen. Und für die ist dann ja genauso überraschend, da zu sitzen und auf einmal, okay, das ist ja wirklich magisch. Und die dann und die Kinder und dann sind alle eine offene, freudige Masse, die vergisst, wo sie da ist und dass sie vielleicht vor einer Stunde noch nicht gedacht hat, dass sie jetzt aufsteht und rumsingt und mit Leuten im Arm liegt.
Das ist nämlich, vielleicht können wir da nämlich auch nochmal hin zurückgehen, dass ihr ja 2 Sachen macht, die unheimlich gut zusammenpassen oder sozusagen, weil sie nicht 2 Schwerpunkte habt. Und das eine ist das, was die Leute von euch über Instagram kennen, ne? Ganz schön viele Leute über Instagram kennen, wo ihr für mein Gefühl eigentlich was macht, was zwischen Magie und so Street Art, Urban Interventions so liegt, ne? Was ist, was ich einfach auch wahnsinnig mag. Und ich das auch so verstehe, dass ihr da einen ganz ähnlichen Ethos habt, wie den auch andere Leute, also Künstler haben, die im öffentlichen Raum, ne, da gibt's ja total geile Sachen, dass es eigentlich darum geht, überraschendes Entzücken sozusagen zu verbreiten. Ne? Und da gibt's ja Leute, weiß ich nicht, wie heißt der? Es gibt so einen deutschen Künstler, der so zum Beispiel kaputte Gebäude mit Lego repariert.
Wow, cool.
Weißt du, dass so Risse in Häusern dann so mit Lego repariert sind. Den Namen suche ich nochmal raus und mache ich in die Shownotes oder ne, Jahnbombing gibt's, dass die Leute so Bäume bestricken, also ja, so Bäumen, so buntes Zeug anziehen.
Sowas ist so eine Harmlosigkeit.
Diese Street Art, und irgendwie ist es ja bei uns auch so, wir gehen an Orte, die vielleicht eher, wo man sowas nicht erwartet und wir probieren da für den Moment irgendwie die Leute zu erfreuen und es bleibt halt, ne? Also du redest jetzt eher von, es gibt viel so Street Art, was bleibt. Dann,
das stimmt. Eure ist eher vergänglich.
Aber halt, unsere ist vergänglich, aber bleibt in den Menschen. Also die sehen dann auch vielleicht Orte anders, ne? Also wir machen zum Beispiel, es gibt Orte, an denen wir Videos machen, die, was weiß ich, werden dann oft geguckt und die Leute verbinden auf einmal mit dem Ort was Magisches oder irgendwas.
Stimmt.
Und somit bleibt es auch.
Stimmt, ich war neulich an einer U-Bahn-Station, wo ihr mal quasi Fahrgäste rausgezaubert habt. Ja. Und das war sehr lustig, weil ich musste dann lächeln.
Ja,
genau.
Das
war halt irgendeine relativ doofe U-Bahn-Station, so, die mich jetzt nicht von alleine zum
Lächeln
bringen würde. Ja, ne? Und das ist echt total schön, dass man dann denkt, gut, so, ne?
Und ja. Und das sehen viele ja auch nicht. Also weil in Social Media sehen natürlich die viele Leute die Videos, aber eigentlich sind das auch Performance, die wir für den Moment auf der Straße machen.
Mhm.
Wir filmen die dann mit, aber das ist nicht der im Vordergrund, ne?
Mhm.
Also wir machen wirklich in dem Moment da irgendwie für die Leute, die davor stehen, diese Illusion. Und das ist dann, wird dann gefilmt und auch hochgeladen, aber das ist jetzt nicht der erste Anreiz, das zu machen. Oder der erste Ansatz. Und wir mögen also, die Straße, genau, die bietet so viel Magisches, die Welt draußen, die ist so viel interessanter als irgendwelche Filmstudios oder Settings, die man sich ausdenkt.
Ja, und ich meine, da sind wir wieder bei der Freude, ne, die für mich so ein bisschen das Kernthema ist, dass ich das Gefühl habe, das ist halt so wichtig. Also, ne, in einer grauen Stadt und aber überhaupt überall halt so überraschende, es geht ja auch um die Überraschung, ne, also es geht ja um diesen Bruch, der da stattfindet, dass man denkt, ich fahre zur Arbeit oder ich finde alles blöd.
Das ist es so. Und an den Orten, wo am wenigsten Freude herrscht, braucht man sie eigentlich am meisten und da ist es ja auch am überraschendsten. Und das sind halt dann natürlich irgendwelche U-Bahnhöfe, die man sonst vielleicht, über die man sonst nicht lachen würde.
Mhm.
Oder sich sonst nicht freuen würde. Und genau, Leute, die auf dem Weg zur Arbeit sind, die in irgendwelchen Bussen oder Einkaufszentren irgendwo.
Einkaufen haben wir jetzt auch immer wieder gemerkt, weil da sind alle gleich. Mhm.
Alle sind für sich.
Und
genau,
und viele wollen natürlich auch für sich sein. Das ist dann natürlich auch, ne, manchmal ist es ja auch, muss man auch aus der Sicht sehen, das sind Safe Space auch für Leute, die sagen, ey, ich gehe einkaufen und da will ich halt auch nicht interagieren und
will
so.
Will nicht angezaubert
und
werden.
Genau, und das ist ja auch voll okay und wir respektieren natürlich auch, dass das, jo, aber manchmal, gefällt das Leuten richtig gut und es bringt auch Leute zusammen. Ich meine, wir haben jetzt viel waren jetzt ein bisschen viel im Ausland im letzten Jahr und da merkt man natürlich auch, also jetzt in England, da ist das noch was ganz anderes. Da sind wir in der Straße, machen was und auf einmal stehen da 50 Leute, die alle sowas von positiv und gut
echt,
drauf sind,
ey,
und sich kaputt lachen. Weil die ja auch noch irgendwie ein anderes Humorverständnis haben mit diesem ganzen Slapstick, Monty Python und Comedy, Mr. Beans, das hat da irgendwie und
Ministry
die Leute.
Ministry of Silly Walks.
Und die Leute sind offener irgendwie. Die sind so ein bisschen, in Deutschland ist ja auch, jeder ist so ein bisschen für sich und so ein bisschen.
Ja, vor allem in so einem urbanen Raum wie in Neukölln, Berlin, wo wir viel natürlich auch filmen, da ist eine andere Stimmung.
Total. Ja.
Und das macht es aber natürlich für uns auch wiederum echt interessant.
Ja, und das versteckt ja dann in solchen Momenten auch oft einen Witz, der natürlich dann noch eine andere Ebene hat.
Voll. Und ja, klar, es ist immer ein Kommentar, ne? Also es ist immer irgendwie.
Ja, genau. Es soll auch so ein bisschen abbilden, wie es halt ist.
Aber habt ihr auch schon mal richtig Ärger gekriegt? Das ist nämlich ich sammle immer vor den Podcasts Fragen von meinen Patrons, also von meinen Crowdfundern.
Ist das eine Frage von jemandem?
Ja, und da hat jemand gefragt, die fand ich total
das ist
gut.
Eine tolle Frage.
Das ist eine coole Frage.
Von Ingo. Ne?
Hey Ingo.
Hi Ingo.
Du solltest dich bei allen, bei der ganzen gesamten Presse in Deutschland bewerben für
das
deine Fragen.
Das war eine bessere Frage als auf
Also
Hören.
Guck mal, ich lese sie mal vor. Ingo, erstmal, oh wie cool, Siegfried und Joy, auf die fahre ich ja ganz schön ab.
Wow.
Mein kleiner Sohn findet es auch mega witzig. So, das zur Vorrede von Ingo. Ich wüsste total gerne, ob Sie schon mal richtig mit jemandem aneinander geraten sind, während Sie Ihre Videos auf der Straße drehen. Sie trauen sich ja schon einiges. Stimmt ja auch.
Tatsächlich müssen wir sagen, also mit einer Person?
Nee, also es gab eine brenzliche Situation. Da war es nicht brenzlig, eine, wo wirklich klar war, okay, da sollten wir jetzt kein Video machen, bei einem Friseurladen in Neukölln, der einen unglaublich witzigen Namen hat.
Ach so, ja, genau.
Und das, aber da hat man gemerkt, nee, das ist da, und wir trauen uns viel, aber wir respektieren ja trotzdem auch. Ne? Es gibt natürlich Videos, die wir auch nicht hochladen, also davon gibt es eine Menge. So.
Das ist aber dann eher, wenn Leute fragen, hey, vielen Dank, aber es wäre toll, wenn ihr es nicht irgendwo hochladen würdet.
Es gibt auch sogar Leute, die finden das total witzig und waren auch die Besten im Video, aber die trotzdem das nicht hochgeladen haben wollen. Nee, aber so richtig Stress, also.
Eigentlich nicht. Wir sind einmal aus einem U-Bahnhof rausgeflogen.
Also so von
von
Sicherheitspersonal.
Sicherheitsdurchsage.
Ja, so eine Durchsage. Und dann kam das Sicherheitspersonal, aber das Sicherheitspersonal war uns auch total positiv gesonnen. Also die haben dann noch ein Foto gemacht oben.
Genau, am Ende lernen sie die Leute immer kennen und dann ist alles irgendwie gut.
Nee, also wirklich so richtig Ärger bekommen haben wir nicht, aber es gab natürlich schon mal so ein, ja, in England hat uns auch, da standen wir auf dem Tisch, da hat der irgendwie der Besitzer gerufen. Also richtig hart, ja, wir sollen von diesem Tisch gehen und so. Also es gibt manchmal so ein paar Leute, aber so Ärger, so dass uns jemand auch get off the fucking table. Physisch
ja?
Angegriffen hat. Hat mir einer hat mal unserem Kameramann Fuß gestellt.
Okay.
Stimmt.
Ja,
ja in der U-Bahn.
In der U8.
Ja.
Das ist erstmal Mad Props an diesen Kameramenschen, weil ich habe nämlich tatsächlich neulich mit Pola, also mit meinem Mann, über die Instagram-Sachen geredet, die er macht. Mhm. Und wir hatten das Gefühl, der hat auch ein unheimlich gutes Timing.
Nee, aber das müssen wir sofort rauben, denn
ja.
Alle Leute, die für uns Kamera machen.
Ah, sind mehrere?
Nee, ja, es
sind alle.
Es sind alle.
Wir gehen
wir haben keine Person.
Wir sind zu zweit.
Ach, das ist ja geil.
Ja,
oft gehen wir raus mit irgendeiner Person, die wir vielleicht gar nicht kennen.
Die Regieanweisung geben wir, die Videos, wo wir alleine drauf sind, wovon es auch viele gibt, da machen wir halt gegenseitig die Kamera. Das sind dann meistens die dann, wo das Timing dann auch oft wirklich. Aber oft, wir arbeiten mit ganz verschiedenen Menschen. Also wirklich, es kann eine Frau sein, die da gerade mit ihrem, irgendwie jemand, der wirklich noch nie ein Handy in der Hand hatte. Also
genau, auf Tour ist dann manchmal der Azubi von der Venue, der geht dann mit uns raus.
Die erste Person, die uns draußen erkennt.
Ja.
Und so machen wir denen ja auch ein Erlebnis, weil die in dem Moment sind die sind die Person und das macht es ja immer alles noch viel besser. Und wir haben es ein-, zweimal probiert, da hatten wir wirklich jemanden, einen Kameramenschen, den wir dann auch so ein bisschen zahlen wollten, um das mal auszuprobieren. Aber es klappt nicht, weil wir können gar nicht so gezielt Videos machen. Mhm. Bei uns entstehen Videos und dann gibt's auch einen Moment, da brauchen wir jetzt jemanden, der uns filmt. Aber die Person muss ja nicht die ganze Zeit mit uns dabei sein, nur um solche, weil es vielleicht auch ist, weil wir keinen Content erstellen. Weil es bei uns eh immer die Situation aufnehmen ist und das macht ja das Telefon und es muss jetzt nicht geschickt
geschickt eingefangen sein.
Aber es wirkt,
sein,
weil also. Viele sagen uns, das ist eine ganz oft gestellte Frage, boah, Credits an genau das,
ja,
ist so gutes Timing, das wow, das
es
war
auch. Es hat so einen ganz eigenen Charme, fand ich, dass es manchmal vielleicht gerade, weil es sowas Ungelenkes auch mal manchmal hat, aber weiß ich nicht, vielleicht muss man das mal beschreiben für Leute, die das noch nicht gesehen haben, aber ihr zaubert irgendwie auf einer Schafherde jemanden weg, so, und dann schwenkt halt dieses Kamerakind.
Ja.
Kinder hatten wir auch die schon, weggezauberte Person und die kriegt so aus dem Bild. Und ich finde, das hat immer, oder natürlich die Sachen, die ihr auch wahrscheinlich aussucht und hochstellt, ne, hat einfach halt so einen extra Charme in dem Timing, wie bekloppt das. Also das muss ja total auf den Punkt sein, dass das irgendwie lustig ist, oder?
Ja,
wie die Person
auf jeden
wegkriecht
Fall.
Oder so.
Ja, der Rhythmus ergibt sich ja auch immer so ein bisschen aus der Situation. Und ja, am Ende sind es natürlich auch so Performance-Systeme, die wir haben. Wir wissen dann natürlich ungefähr, wir gehen jetzt dahin und dann erscheinst du da oder du verschwindest da und erscheinst da.
Das ist ja auch, es wirkt manchmal auch natürlich einfach und so, aber da steckt ja auch oft auch was hinter, wenn wir uns Gedanken machen, was wir jetzt da filmen. Und viele sagen immer auch, wir machen Tricks, wo man alles sieht so und manchmal machen, also oft sind unsere Tricks ja auch von hinten gefilmt und für die Leute, die das sehen, ist es teilweise eine richtig gute Illusion.
Okay.
Das unterschätzt man manchmal. Witzig. Also wir machen teilweise für Leute wirklich richtig gute Illusionen und dass man uns irgendwie mal sieht und so, das war nie unsere Absicht. Also wir haben die Videos am Anfang gemacht, um auch gute Illusionen zu machen und teilweise.
Ja, genau. Wir haben das dann einfach 10-mal gefilmt, aber kein Video war gut.
Oh ja, okay. Und dann war es irgendwann, habt ihr gedacht, hey, ist eigentlich lustiger, wenn.
Und irgendwann hat man gemerkt, genau den Leuten, aber irgendwann war es wirklich mal so ein Kamerafehler. Und die Leute haben dann der Kameraperson eine Genialität unterstellt. Der hatte einfach nur einen Wackler. Da hat man das Polizeiauto rausfahren gesehen in Stuttgart irgendwann mal. Mhm. Und das war wirklich, es sah aus, als würde man das extra machen, aber es war wirklich unabsichtlich. Und wahrscheinlich haben wir uns danach kurz geärgert, das hochgeladen und gemerkt, Moment, das schafft ja viel mehr Interaktion, weil auf einmal lachen Leute drüber, die vorher gesagt hätten, oh, Zauberei, ist ja eh klar, wie es geht.
Genau, und in dem Moment haben die Leute auch was entdeckt.
Und genau, die Leute haben was entdeckt. Cool. Die Leute konnten sagen, boah, das ist ja voll schlecht. Und man hat gemerkt, okay, das macht viel mehr mit den Leuten. Irgendwann hat das Krabbeln sich als Stilmittel etabliert, dass wir das auch in manchen anderen Momenten machen. Und so ist das irgendwie mit gewachsen. Aber die Intention war am Anfang auf jeden Fall, wir wollen saubere, tolle Illusionen machen, wie wir sie zwischendurch auch noch machen, aber das sieht natürlich niemand.
Aber ich meine, dann, das ist lustig, weil dann hat sich ja eigentlich das, was ich an eurem ganzen Ding so speziell finde, irgendwie zufällig ergeben. Ja. Nämlich, dass das ja was ganz Besonderes dadurch hat, dass es diese Mischung aus Dada und ne, Absurdität hat und dann auf der anderen Seite aber ein total hohes Level von Skill. So, ne? Und ich glaube, das ist das, was Leuten auch am meisten Spaß macht. Also so nur Skill. Ja. Wird schnell langweilig.
Gerade in der Zauberei, weil die Prämisse ist ja immer, guck mal, ich kann was du nicht kannst.
Ja, so toll. Genau,
das ist, deswegen zaubern wir ja auch nicht im klassischen Sinne. Genau, wir benutzen das Stil, Zauberei als Stilmittel in unserer Unterhaltungsshow. Mhm. Ich glaube, die Show geht eher darum, man hat eine gute Zeit, es ist schön. Und wir benutzen das Stilmittel der Zauberei, weil das wunderschön ist und wir das lieben. Mhm. Und wir eigentlich die Zauberei auch ne, total feiern. Mhm. Aber genau, die Leute sind es halt satt, jemanden zu sehen, der sagt, ich bin Zauberer, ich mach das und glaub selbst daran, weil allen bewusst ist, das gibt's nicht.
Ich habe mal so ein geiles Bild gehört, und zwar in einem Songwriter-Seminar von Christoph Stehlin, das ist so eine Liedermacher-Legende. Der hatte so eine Schule für Leute, die Songs schreiben wollen, die hieß Sago. Und da hat er immer das Bild gebracht. Es gibt doch, kennt ihr dieses Poster, wo so Bauarbeiter auf so einem Gerüst sitzen?
Ja.
Und das löst so ganz viel aus, ne, weil die da so lässig sitzen und irgendwie ihr Brot essen und so. Und dann hat er immer gesagt, das funktioniert, weil es diese Beiläufigkeit hat und weil es eben man den Schwindel spürt, weil es so real ist. Ne? Mhm. Also man spürt es, weil man denkt, das sind echte Leute, die sitzen auf einem echten Gerüst. Und dann wurde versucht, dieses Bild nachzustellen mit Leuten, die da halt, also es gibt das gleiche Poster auch mit Leuten, die so an so einem gedeckten Tisch sitzen, also viel artifizieller. Ja. Also die da sitzen und eben mit einem weißen Tischtuch auch auf so einem Träger irgendwie in New York auf dem Hochhaus irgendwie sitzen. Und es war den Leuten scheißegal.
Ja.
So, und das hat er als Bild benutzt für, wie man Songs schreiben muss. Mhm. Dass der Skill, der darf nicht im Vordergrund stehen, weil es total die Leute verstimmt. Das will keiner.
Ist voll auch gut. Eine Wahnsinn. Ja, ist toll, eine Sache, weil es ist auch, genau, wir machen auch in dem Sinne keine Witze, sondern für uns ist das immer eine Performance und immer Magie. Also die Prämisse ist wirklich, wir machen das und wir können das und wir probieren nicht, also wenn wir tanzen in unserer Live-Show im Theater zum Beispiel, dann tanzen wir so gut wir können.
Ja, und wir könnten ja jetzt aber auch Tanzkurse machen und perfekte tanzen und also so würde man das auf dem ersten Level sehen, aber dann wäre es halt nicht mehr so und genau das ist ja bei der Zauberei auch so. Wir könnten uns jetzt ein Kamerateam holen und Point und immer diesen Schwenk haben, und dann wäre es aber, dann würde auch was fehlen und das ist voll eine schöne Metapher mit dem Bild.
Der perfekte Schwenk ist niemals der perfekte Schwenk.
Ja, weil wir ja auch gegen Perfektionismus sind, generell so.
Ja. Was aber geil ist, weil ich glaube, das ist eben in der Zauberwelt bestimmt nicht so verbreitet.
Ja, überhaupt nicht.
Genau, weil da geht's natürlich immer, weil in dem Sinne gibt's natürlich ein richtig und ein falsch, wenn es um Techniken geht und um Tricks an sich. Kann man sehen, wie er funktioniert oder nicht? Ist das richtig ausgeführt oder nicht? Und da brechen wir und wir suchen so das Schöne im Imperfekten.
Und ich finde aber, also um jetzt mal zu eurer Show zu kommen, weil ich glaube, viele Leute kommen dann so unschuldig in eure Show, weil sie halt diese Instagram-Videos irgendwie gesehen haben. Also ich möchte die überhaupt nicht schmälern, weil ich finde die wirklich total toll und mir sind die auch immer wie so kleine Freude-Momente, ne, beim Feed und so. Also und ich glaube, wenn ich euch live irgendwo sehen würde, würde mir das mehrere Tage mindestens versüßen, so, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn du dann in diese Show kommst, dass du halt nochmal diesen Überraschungsmoment hast, wie hoch das Skill-Level ist, ne? Also, dass ihr halt richtig gut zaubern könnt. Mhm. Und aber auch innerhalb der Show, und das fand ich nämlich total interessant und schön, ist es total ausbalanciert. Und ich habe das Gefühl, das wollte ich euch nämlich auch fragen, sehr fein choreografiert, quasi wie sich das abwechselt, dass du Sachen hast, wo die Leute dann gerade so hahaha auflachen, war ja gar kein Trick, ist ja kompletter Quatsch. Und dann kommt direkt danach irgendwas, wo du denkst, hä, was? Weißt du, also so, das funktioniert total gut.
Ja, die Dramaturgie.
Du hast dich gerade da rein entspannt, dass das irgendwie alles nicht so ernst und irgendwie ihr so ein bisschen Quatsch macht. Und dann kommt irgendwas und das wirkt eben stärker, finde ich.
Ja, natürlich, klar. Viel stärker.
Ja, weil wir probieren die Leute mitzunehmen und vor allem immer zu überraschen. Und das kann man ja auch mit Tempo wechseln und da sehen wir Zauberei als Stilmittel, aber es gibt eben auch andere Stilmittel, die wir benutzen.
Tanzen.
Zum Beispiel tanzen. Genau. irgendwelche lustigen Momente oder Interaktionen mit Leuten auf der Bühne, die plötzlich zu, also ZuschauerInnen, die plötzlich zu irgendwas werden, was sie selbst nie gedacht hätten vorher.
Ja.
Und über sich hinauswachsen und genau, so probieren wir natürlich, das möglichst überraschend zu halten.
Das muss man vielleicht dazu sagen, dass das auf jeden Fall, wenn man in eure Show kommt, man damit rechnen kann, mit einbezogen zu werden. Wobei die ganz Mutigen tatsächlich sich sozusagen durch Glitzerjacken freiwillig melden. Ne? Also wenn man eine Glitzerjacke anzieht zu eurer Show, dann wird man noch ein bisschen stärker eingebunden, oder? Ja. Oder war das nur bei der,
die so wie ich dann? Das war da, wir ändern das immer. Genau, ja. Hatten wir eine Showtanzgruppe. Aber oft ist auch so, und wir achten da schon drauf, ne? Wenn es Leute gibt, die partout das nicht wollen, dann sehen wir das in deren Gesichtern oder spüren das. Aber es gibt auch viele, die würden sich das wahrscheinlich nicht zutrauen oder die denken vorher, hoffentlich komme ich nicht auf die Bühne, die dann auf die Bühne kommen und sagen, oh mein Gott, was hat das gerade in mir freigesetzt? Und das ist ja das Schöne, weil wir probieren die Leute auf der Bühne nicht vorzuführen, sondern überhaupt selbst nicht. Einfach ja. selbst die Freiheit zu geben, jetzt auf der Bühne machen können, was man will, und die Leute lieben es und sich selbst einfach zu präsentieren. Man muss sich da nicht verstellen und ja, aber genau, es kann sehr gut passieren, aber dann auch immer im Einverständnis von allen.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass alle sich wohlfühlen, und ich weiß ja, wie man sich auf so einer Bühne fühlen kann. Ne? Und deswegen habe ich das auch so beobachtet und dachte, irgendwie, ihr macht es echt gut, dass die Leute sich halt irgendwie wertgeschätzt fühlen oder, ne, also nicht so vorgeführt fühlen irgendwie.
Es hängt halt auch, glaube ich, so ein bisschen damit zusammen, dass die Leute in uns ja auch, glaube ich, so zwei Typen sehen, die sich Glitzerkostüme anziehen und sagen, hey, guck mal, wir sind Zauberer, wir sind Superstars und wir machen einfach alles, was wir können und auch nicht können. Ne, wir sind keine Profitänzer, aber wir machen es trotzdem, und dadurch entsteht auch so, und durch die Gemeinsamkeit auch vom ganzen Publikum und mit uns zusammen entsteht, glaube ich, auch so ein Safe Space.
Ja, so eine Leichtigkeit,
genau. Ist genau, so eine Leichtigkeit, der einfach so ein bisschen schambefreit ist.
Ja, und irgendwie, auch da hatte ich das Gefühl, dass es sehr fein irgendwie austariert ist,
wir
sozusagen,
haben das halt,
ne? Die Choreografie, also jetzt Choreografie im Sinne von Struktur der ganzen Show, wie viel Respekt für die Zauberei da drin ist, und dann aber auch halt so subtiler Disrespect auf eine sehr lustige Art und Weise, ne? Also, dass immer so leichte Persiflage-Momente dabei sind, ne? Irgendwie, wo man, also leicht oder mittelschwer, wo man genau weiß, was ihr anspielt, ne? Wenn man schon ein paar Zauberer gesehen hat. So, ne, wo man genau weiß, was das ist und wo das herkommt und es einen wahnsinnigen Charme hat. Also ich versuche das auch ein bisschen zu beschreiben, damit die Leute wissen, wovon wir reden, und dann dahin kommen, natürlich. Und dann eben gleichzeitig merkt, dass ihr es aber, dass da eben großer Respekt dahinter steht für diese Kunstform, ne, und Liebe, und das so zelebriert wird und ihr halt nicht irgendwie, ja.
Oh, wie schön. Ja, so.
Ja, wir sind Zauberfans.
Ja, wir sind Zauberfans, und es ist genau das. Und das haben wir halt auch, wie du immer gesagt hast, diese Dramaturgie in der Show. Wir haben halt auch niemanden, der mit uns da arbeitet. Wir haben keine Dramaturgen, wir haben keinen, der uns, also wir haben kein Skript, es gibt kein Skript.
Genau, die Show ist nicht geschrieben.
Aber wir sind halt jetzt seit 2016 auf Tour, und wir haben, und da steckt halt alles drin, was wir gelernt haben auf der Tour. Auch das Zusammenspiel, was wir haben, das ist alles entstanden aus Erfahrungen, aus Momenten. Und das, was wir jetzt machen, ist quasi das Ergebnis von diesen Jahren ausloten. Das ist natürlich immer ein Prozess, ist nicht fertig. Also du warst, was weiß ich, vor 2 Monaten da. Jetzt hat sich die Show wieder, also wir haben 15 Minuten aus der Show rausgenommen, weil wir jetzt das Gefühl hatten, ey, wir streichen jetzt mal den Part und haben jetzt eine kürzere Show. Also die Show ist schon wieder völlig anders. Und das lassen wir uns offen, dass wir quasi, also wir machen jetzt kein neues Programm in dem Sinne. Wir sind einfach da, und wir sind aber nicht, also wir haben kein festes Skript, sondern wir sind völlig frei in der Darbietung.
Ah, cool. Das heißt, ihr lasst einfach extra Platz für Improvisation und das, was so kommen kann.
Das auf jeden Fall. Aber wir wollen auch, dass dieses Konstrukt irgendwie lebendig halten. Und wenn wir für irgendeine Sache eine bessere Idee haben, dann machen wir die natürlich in die Show, und dann tauschen wir auch Nummern. Also wir haben jetzt im letzten halben Jahr bestimmt einige Nummern ausgetauscht.
Ja, völlig, genau.
Und dann kommt auch mal eine Nummer, die wir seit 4 Jahren nicht gespielt haben, plötzlich wieder in die Show, und eine neue kommt raus. Und so ist das halt, so bleibt das halt dynamisch, das bleibt für uns interessant. Aber vor allem wird in unserem Empfinden die Show dadurch halt besser.
Und dann passiert eben sowas, dass die Dramaturgie dann einfach noch viel besser stimmt. Mhm. Und wir merken, boah, wir haben jetzt 4 Jahre lang das und das gemacht, jetzt machen wir das nicht und es ist viel besser. Und hätte man vielleicht Leute, mit denen man arbeitet, die würden das vorher schon sehen und man würde das. Aber so ist es ein natürlicher Prozess, weil es ist sowieso, es war vorher auch gut. Also wir waren 2016, hatten die Leute ja auch schon genauso viel Spaß. Wir sind jetzt natürlich, ne, in manchen Dingen gerade so Dramaturgie und so Einschätzung besser geworden. Aber im Endeffekt geht's ja um den Moment, den die Leute erleben. Deswegen ist es auch alles nicht so wichtig. Und das gibt uns so eine Freiheit, dass man eben auch nach 4 Jahren noch was verändern kann, was man am besten hätte schon vor 4 Jahren rausschmeißen müssen.
Ein bisschen wie bei Stand-Up auch oder so, ne?
Ja.
Dass man halt total viel vom Timing, glaube ich, lernt.
Ja.
Durch
ja,
Publikumsrückmeldung. Ja, dass man irgendwie merkt, okay, wenn ich hier atme, funktioniert's nicht. Also wenn ich nicht atme, funktioniert's voll gut.
Ja, und deshalb üben wir auch nicht.
Das ist ja auch das Ding
nicht.
Bei deutschem Stand-up, was oft einfach nur geschrieben ist und die Leute sind im Ding und gerade jetzt so, ne, auch so ein bisschen Englisch oder Amerikanisch, da merkt man, da ist ein bisschen mehr Impro drin, da entstehen Sachen live, weil die einfach witzig sind und spielen und da entstehen und so entstehen unsere Sachen auch. Alle unsere witzigen Momente sind aus der Show entstanden. Wir haben nichts davon geschrieben oder gesagt, das wäre jetzt bestimmt witzig, wenn wir das machen. Wir haben es irgendwann
alles
gemacht.
Also ihr hattet nicht mal am Anfang, weiß ich nicht, dass man so eine Struktur sich irgendwie.
Ja, es gab halt,
ja klar, die schon, ne? Zaubern hat halt von sich aus eine Struktur, weil man natürlich einen Trick oder eine Routine sozusagen hat. Die hat in sich eine eigene Dramaturgie. Ne, es geht wahrscheinlich um irgendeinen Gegenstand, es passiert wahrscheinlich am Ende irgendwas Überraschendes und es gibt einen Zaubereffekt. Aber alles, was da drumherum passiert und alle spielerischen Momente, alle Momente, wie wir mit ZuschauerInnen auf der Bühne umgehen, sowas ist immer aus Spielen entstanden und da haben wir halt eigentlich immer so in verschiedene Richtungen probiert und sowas ist immer in Momenten entstanden.
Ja, man muss sagen, viele zaubern ist auch ein bisschen so wie so covern, ne? Also man, wenn man gerade mit anfängt zu zaubern, dann gibt's Routinen und Props und dann macht man die und sagt teilweise genau das, was die Leute schon vor 50 Jahren gesagt haben, weil das funktioniert und so der Trick funktioniert. Also wenn man anfängt zu zaubern, dann ist das wirklich ein, ja, ist
wie so ein, ja, wie eine Choreografie. Du kannst in einen Zauberladen gehen, kannst dir einen Trick kaufen und dann kann es passieren, dass du eine Anleitung dazu kriegst, wo ein Text steht.
Was du wann sagst.
Genau, was du wie wann sagst.
Wie die Routine, dann was du zu welchem Schritt der Routine sagst, damit sie dann humorvoll ist.
Aber wenn das Buch aus den 50er Jahren ist, funktioniert das dann noch?
Ja, das ist ja das Problem an Zauberei.
Teilweise nicht, aber auch heutzutage. Und wahrscheinlich als Siegfried angefangen hat, die ersten Routinen, die er gemacht hat, die hat er irgendwo beigebracht bekommen im Zauberladen und er hat genau dasselbe gesagt.
Ja.
Ja.
Genau dieselben Timings, genau dieselben Witze.
Was natürlich auch wiederum süß ist, wenn das ein 6-Jähriger oder ein 9-Jähriger macht.
Ja.
Genau, und es ist auch hilfreich, um so Systeme zu lernen und um so Timings zu lernen. Aber das ist natürlich am Ende insofern schwierig, als dass man natürlich eventuell so ein bisschen darauf kleben bleibt.
Ja.
Und das ist sehr verbreitet in der Szene.
Ja,
weil es auch funktioniert und dann drückt man das so ab.
Genau, du brauchst nichts. Es gibt ein paar Standard-Gags, damit kannst du die Routine würzen.
Es ist auch safe, ne? Also es ist ja das Gleiche bei Stand-Up. Voll. Eben genau, ne? Im amerikanischen Raum, die Leute werden so gut, oder englischsprachigen Raum, ne? Die Leute werden so gut, weil sie sich erlauben, am Anfang scheiße zu sein.
Ja.
So,
ja.
Ne? Und das gehört ja, das ist ja bei total vielen Kunstformen so, dass du dir erlauben musst, ganz viel daneben zu greifen. Ja. Im Songwriting, du musst dir 50 bis 150 richtig schlechte Songs zugestehen, bevor einer was taugt. Und dann musst du einfach viel machen. Ja. Und wenn du von Anfang an denkst, ich weiß genau, was funktioniert. Und dann dich da, ne, so irgendwie traust zu.
Bei uns ist ein gutes Beispiel, die erste Show, die wir hatten, die ist total gebombt.
Ah, ja, völlig. Stimmt.
Und wir haben gesagt, und vorher hat Siegfried hatte so ein paar Tricks, die wir heute noch machen, die er irgendwann in seinem Repertoire hatte, ne? die einfach, wo die Musiken so, und wir haben aber gesagt, nee, wir wollen was ganz Neues machen. Wir haben uns DVDs an, wir hatten die coolste Show, wir dachten, das wird der Wahnsinn. Und das war wirklich,
ja, es war nicht besonders gut.
Wir sind gebombt. Aber das war das Wichtigste für uns komplett, den Prozess, auch um danach einzugestehen, dass Tricks, die es seit 100 Jahren gibt, wie eine Flaschenvermehrung, natürlich muss die gezeigt werden, weil
die Flaschenvermehrung ist großartig.
Genau, das ist einer der Klassiker der Zauberkunst. Wir haben gedacht, nee, die macht ja jeder. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir die lieber und geben dem unseren eigenen Twist. Und also machen dann irgendwie ganz schnell ganz viel, anstatt da irgendwie so und da haben, das war ganz wichtig, dass wir bomben und merken auch, okay, was sind Illusionen, die gut sind und wo finden wir unseren Weg, wo wir was anders machen können und anders sein können. Und,
aber das Gefühl ist schrecklich, ne? Und ich glaube, das gehört bomben. Ja bei vielen, ja, und ja. Ich finde das nämlich interessant, weil ist ja ein Kreativitätspodcast und ich suche ja auch die Parallelen und so, ne? Und tatsächlich finde ich, dass sich das so durchzieht, dass man halt schon den Mut haben muss, in diese wahnsinnige Unbequemlichkeit zu gehen, von wie schrecklich sich das anfühlen kann, wenn man so richtig ins Leere läuft. Ne? Also sich dem auszuliefern. Es hilft natürlich, wenn man Humor hat und wenn man denkt, gehört dazu und
genau,
weich im Knie ist so, ne? Ja.
Das ist halt bei uns echt die Sache. Also wir schöpfen wahnsinnig viel, haben von Anfang an, dadurch, dass wir zu zweit sind, ganz viel Selbstbewusstsein irgendwie geschöpft. Und auch bei dieser besagten ersten Show hatten wir aber trotzdem beide danach das Gefühl, nee, aber die Idee der ganzen Sache ist eigentlich gut.
Und bei uns ist auch ein bisschen dieses, uns passieren Sachen, also wir bomben jetzt nicht im Sinne vielleicht, dass es jetzt nicht ankommt, aber uns passieren Fehler auch untereinander und vorher war das auch schon teilweise, haben wir eine Show gehabt, einer hat was gemacht und dann hatte der seinen Kopf da und ist hängen geblieben und jetzt, also ne, hat dann drüber nachgedacht, was da passiert ist und jetzt sind wir mittlerweile, alles was schief geht, ist super, weil wir aus allem lernen.
Ja,
und deswegen sind wir können nicht mehr, uns kann nichts passieren. Wir können nicht scheitern, weil wir aus allem, was passiert, lernen. Und das kann Sachen sein, dass die Musik, dass alles kaputt ist, was uns vor 6 Jahren vielleicht noch völlig aus dem Konzept gebracht hätte, uns bringt nichts mehr aus dem Konzept. Und das ist das Schöne, weil wir auch zu zweit sind und weil wir irgendwie immer irgendwie die Sache auch gelöst kriegen und mittlerweile wissen, was wir auch können und dass wir es immer irgendwie am Ende
dass sie es aufgefangen kriegt oder halt verwandelt kriegt.
So, genau, ne? Weil wir irgendwann auch gemerkt haben, die Show funktioniert nicht nur wegen der Show, sondern auch wegen uns und wegen unserer Haltung. Und
wegen dem Gefühl.
Also wenn wir auf die Bühne gehen, haben wir immer 100% Lust. Wir freuen uns und wenn wir das nicht haben, dann brauchen wir auch nicht mehr auf die Bühne gehen, weil wir sind wirklich euphorisch, so euphorisch, wie man uns erlebt, sind wir auch.
Und wir bewerten die Shows auch nicht. Bei vielen ist es ja so, oder man sieht so auch oft MusikerInnen, die kommen dann und sagen, boah, nee, es war nicht gut. Weil sie selbst Probleme hatten. Aber das Publikum, das ist ja total unfair dem Publikum gegenüber. Ja. Ne? Weil das Publikum hatte vielleicht die schönste Zeit, das schönste Konzert. Und wie ging es dir? Boah, ich weiß nicht, ich habe nicht so gut. Und seitdem haben wir auch das nochmal begriffen und so, es geht um den Moment, es geht nicht um uns, es geht um die Leute.
Und du disst vielleicht sonst jemand das Lieblingskonzert.
Ja, genau.
Ja, genau.
So, ja, es ist so. Nur weil du sagst, ich hatte nicht die beste Zeit, aber dann.
Und weil es ist auch spannend, weil wir haben auch rausgefunden, manchmal ist es so, wir empfinden ja manchmal Shows auch anders.
Ja, also, ne? Manchmal natürlich, auch untereinander.
Genau. Klar. Und wir sind gleichberechtigt auf der Bühne. Das heißt, woran liegt es? Natürlich ist es immer subjektiv aus KünstlerInnen-Sicht, wie eine Show gerade ist. Und am Ende ist es wirklich vermessen, das selber zu entscheiden und muss die Leute entscheiden lassen. Und das ist auch zum Beispiel auch ein Grund, weshalb wir nach der Show auch super gerne noch draußen stehen, Leute verabschieden, weil wir da hören und sehen. Also du hast ja sonst wirklich wenig Feedback.
Ja, du gehst nach hinten in dein Backstage, dann bist du irgendwie schlecht drauf. Und das kennen wir wirklich, es zieht sich durch bei so vielen Künstlern, die man auf Festivals trifft.
Weiß nicht so.
Ja, und wo man sagt, hey, also hat dir der Moment gefallen? Hattest du eine schöne Zeit auf der Bühne? Oder und das probieren wir seitdem einfach immer zu haben. Und das ist bei uns eigentlich der höchste Anspruch, dass wir wirklich Spaß haben an dem, was wir machen. Weil ansonsten würde es nicht funktionieren.
Ich habe das auch viel gemacht. Auch tatsächlich, also richtig auf Tour, nach einer vollen Show noch rauszugehen. Also da muss man natürlich, wenn man singt, total aufpassen, weil es total auf die Stimme geht. Ne?
Ja.
Aber ich saß dann teilweise wirklich noch 1,5 Stunden am Merchstand und habe irgendwie gekuschelt.
Aber da hört man die besten Geschichten, oder?
Ja, es gibt halt, also der Aspekt, dass zum Beispiel Touren irgendwie auch schwer fürs Herz sein kann, manche Aspekte davon oder mein Beruf oder so, der wird dadurch total aufgewogen. Und das ist es dann wieder, also ja, man muss echt aufpassen und irgendwann habe ich mir ein Headset besorgt, um nicht so zu schreien und so, ne? Also das kann man ja lösen, das Problem. Aber genau, das macht einen riesigen Unterschied, finde ich, für dieses Gefühl, dass man den eigenen Beruf auch weiterhin, wenn man es länger macht, als wertvoll empfinden kann. Ja. Dass man weiß, warum man das macht, ganz schlicht und es nicht vergisst und denkt, nee, das ist ein toller Beruf. Das
genau, weil am Ende, so, ne? Wir stehen da und da sehen wir Kinder mit leuchtenden Augen, Familien, teilweise drei Generationen, die gleichzeitig rausgehen mit derselben Emotion. Wir hören Geschichten von Leuten, die sagen, oh, ich arbeite bei einem Bestattungsunternehmen, ich hatte heute so einen schlechten Tag und jetzt geht's mir so gut, vielen Dank.
Und warum sollen wir da hinten sitzen und sagen, boah, und da an der Stelle hast du nicht da oder die Musik hat nicht gespielt. Oh nein, am Ende war irgendwie was so. Ja. Alles egal.
Und dafür hilft es aber, finde ich, tatsächlich, wenn man eben nicht alleine auf einer Bühne ist.
Total.
Ich hatte das auch mit meiner Band teilweise. Und das ist echt eine Erfahrung, ne? Dass man sich über eine Show unterhält und jemand sagt, boah, das war schrecklich heute. Und du denkst, hä, wovon redest du denn? Von welchem Konzert redest du denn?
Ja.
Da war ich nicht. Und ne, dann versteht man das relativ früh.
Ja.
Dass es das nicht gibt, ein gutes oder ein schlechtes Konzert, sondern es kommt ein bisschen drauf an, wenn du, ich hatte bei einer Show mal ein Mädchen, einen Meter vor mir stehen, die in den Graben gekotzt hat. Ja. Da hast du, wenn du da hingeguckt hast in dem Moment, also ne, hast du eine andere Show, als irgendwie derjenige, der zwei Meter neben dir steht und das überhaupt nicht mitgekriegt hat. So, ne? Also das ist einfach je nachdem, wo du hinguckst, was du siehst, ob in der zweiten Reihe jemand steht, der die ganze Zeit gähnt.
Ja, genau.
So, das macht einen Riesenunterschied. Das ist nicht die Show.
Ja,
die
genau. So ist. Es ist nicht die Show.
Ja.
Und es ist auch nicht, ob die laut sind. Also wir haben auch oft gemerkt, ob die laut sind oder leise applaudieren oder staunen. Es sagt nichts aus. Oft sitzen die Leute und man hatte, früher hatten wir das Gefühl, boah, die hatten gar keinen. Und nachher ist eine Standing Ovation und denkst, wo kommt das denn her? Genau. Und da wir das alles durchhaben, ist jetzt wirklich so, okay, nee, jeder Abend hat was Gutes und wir suchen uns die Besonderheit. Jeder Abend hat eine Besonderheit für uns, an dem wir uns festhalten. Sind es irgendwelche Leute, die auf der Bühne waren, Momente, sie entstanden sind. Und wir suchen immer die positiven Dinge, nicht die negativen, die sind einfach im Unterbewusstsein und die daraus lernen wir und
das ist aber viel wert, dass ihr das so sehen könnt, ne? Weil da kämpfen viele Performer mit, so, ne? Also
ja, wir
das
haben
ist
riesen,
schon schwierige, diese Einstellung erstmal zu finden, ist super hilfreich. Und ich finde, was dazu übrigens auch noch gehört, ist, dass man keine Show aufgibt.
Ja.
Ne? Also das habe ich früh gelernt, weil wir sind Helden relativ schnell so reingeworfen wurden, auch in wirklich also herausfordernde Situationen so und sehr jung waren.
Ja.
Und das dann, ich früh gemerkt habe, so, das ist rauschhaft, wenn es total toll ist und alle sind voll dabei und singen alles mit und so. Und aber wenn es schwierig startet, dann hast du das Gefühl, du läufst halt mit Gewichten durch Molasse, so, ne? Dann, also dann kann es sich ganz schlimm anfühlen. Ja,
Erwartungshaltung.
Erwartung,
ja, immer so.
Absolut. Und dann habe ich aber eben daraus gelernt, weil ich früh gemerkt habe, okay, aber das schwierigste Konzert, wo zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, der Sound auf den Ohren ganz schlimm ist. Irgendwas ist, und wenn du das dann hinkriegst, deine Gefühle so zu moderieren, dass du das nicht dich absacken lässt, dann können diese Shows halt manchmal noch die schönsten werden.
Ja, das genau.
Das ist genau das.
Krass, also dass du dann danach denkst, Gott sei Dank habe ich das nicht innerlich aufgegeben. Es wurde noch so schön und das hatte ich so oft.
Und das ist eigentlich ein toller Moment, weil bei uns ist es ja wirklich nur die Stimme, die vom Monitor kommt, die uns oft rausbringt, ne? Aber bei einer Band natürlich, wenn du einen schlechten Sound hast und aber
macht keinen Spaß. Ja, das ist
macht
total
keinen Spaß.
Schwer. Ja. Du musst dann sozusagen den Spaß dazu erfinden.
Ja.
Aber selbst das funktioniert.
Ja, und das es funktioniert.
Ja.
Du musst, aber es dauert so 4 Songs. Ja. Es dauert so ein bisschen, aber du darfst es nicht aufgeben.
Man muss auch immer so im Kopf haben, diese Perspektive, die man selbst hat. Man sieht das Publikum. Das Publikum sieht was komplett anderes.
Absolut.
Auch was du hast ja auch
was
kein Gefühl,
woher
was
für die Leute kommen.
Zum Beispiel, also was die Leute für ein Erlebnis haben, ist ja völlig, es ist einfach was völlig anderes. Und für uns ist auch, uns hilft es halt auch total, glaube ich, weil wir zu zweit sind. Wenn wir merken, es funktioniert gerade was nicht,
der andere
dann
ist vielleicht
können
sozusagen
wir nonverbal kommunizieren.
Ja.
Und wir wissen, okay, wir haben da jetzt so eine Haltung zu. Dazu ist natürlich die Show eh so gestrickt, dass sie Fehler zulässt. Grundsätzlich.
Ja, das ist halt toll, wenn man auch seinen ganzen Setup gleich so gestaltet, dass man sagt,
also
es gehört zu meiner Persona dazu, dann ist man ja auch
völlig
geschützt.
Ja, wir hatten eben ein Fotoshooting und ich habe einen Schuh vergessen. Also ich hatte nur einen Glitzerschuh an. Ja. So. Und jetzt ist das da drauf, jetzt werden die Leute nachher, aber es ist halt so, da haben wir uns nichts dabei gedacht, das ist wirklich blöd. Aber so.
Ja, aber das ist halt toll, wenn man schlau genug ist, seine, sagen wir mal, Kunstpersona gleich so anzulegen,
ja,
dass halt Raum ist für,
genau,
also sagen wir mal, Abweichungen. Das
ist ein Riesenglück, er hat mal vergessen, er hat mal vergessen, was ein Kleidungsstück anzuziehen. So. Anfang zwar.
Überhaupt eins anzuziehen?
Nee, und für einen Trick.
Also, du warst komplett nicht angezogen, oder?
Sozusagen.
Nee, unter,
aber es war wirklich,
also ich war nicht vorbereitet für.
Ja, für was? Wo, ich ahne, also eure Show gesehen, habend, kann ich mir das ungefähr vorstellen.
Ja.
Da war auf jeden Fall was,
Und da musste ich nochmal kurz von der Bühne und er hatte dann auf einmal 3 Minuten, die er füllen musste.
Genau, und dann, aber das ist halt natürlich super toll, weil das einfach geht und weil es uns am Ende eigentlich nur noch mehr encouraged.
Die Leute mögen das ja auch immer. Ja. Also das habe ich irgendwie auch, glaube ich, dann irgendwann Gott sei Dank früh gelernt, ne, dass du denkst, und aber auch das Gegenteil habe ich früh bemerkt, so, ne? Also Fehler sind immer geil. Finden die Leute, wenn du die mit Grazie trägst, finden die Leute das super. Das Einzige, was die Leute nicht so super finden, ist, wenn du schlecht draufkommst.
Ja.
Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe mal eine Show gesehen von Kings of Leon.
Mhm.
Und ich fand die Show irgendwie relativ super und so und hatte voll Spaß. Und irgendwann nach dem 4. Song hast du gemerkt, die kommen so voll schlecht drauf. Und dann hat er irgendwann gesagt, it's a total clusterfuck up here. Und als Musikerin habe ich dann sofort verstanden, okay, die haben einen richtig schweren Abend, da die irgendeinen Technik-Scheiß.
Ja.
Wir haben den alle nicht gehört.
Genau.
Weißt du, wir
hatten
den.
Das ist der Moment.
Das ist der Moment. Knack, habe ich die ganze Zeit nur drüber nachgedacht. Die Armen, hoffentlich ist es jetzt repariert.
Ja.
So, ne? Und das hilft. Und dann hilft natürlich auch wieder das, was ihr erzählt habt mit dem Kuscheln nach der Show sozusagen. Ne?
Total.
Dass man dann wieder weiß, wenn du irgendwie so und so oft gehört hast, irgendjemand hat irgendwie sich bei deiner Show kennengelernt und dann geheiratet oder was auch immer, dass du dann denkst, okay, vielleicht ist heute der Abend, vielleicht kacke ich jetzt einfach mal nicht ab.
Ja.
So, ne? Irgendwie.
Ja, genau. Also für die Leute, das wirklich einfach so oben zu halten,
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, uns fällt es da auch leicht, weil wir das, es ist ja auch, ne, es gibt ja auch viele Künstler, gerade auf Kings of Leon ist ein tolles Beispiel, weil da, die spielen ja teilweise wirklich, weil sie Geld verdienen. Also wir, da gibt es Geschichten, die haben am Festival gespielt, wo wir vorher waren. Es ist unglaublich.
Ah, ja,
und die hatten gar keine Lust. Die haben so viel Geld bekommen, die hatten gar keine Lust.
Aha.
Die mussten das Konzert 2 Stunden vorschieben, weil die den Privatjet an dem Abend noch nehmen wollten. Die sind alle in 3 in einzelnen Autos Also irgendwie so Geschichten, wo du denkst, okay, die machen das einfach nur, dieses Konzert haben die gemacht, um Geld zu verdienen. Vielleicht
das
machen
so
die auch
viel,
die
Leute, die in unterschiedlichen Bussen ankommen und jeder hat so einer, jeder hat einen Nightliner bei Korn. Zum Beispiel Korn kommen so. Jeder in seinem eigenen
Ja, aber wir haben das auch, und jeder eine eigene Garderobe und so, dann treffen die sich auf der Bühne. Das kann ja nicht gut gehen.
Und deswegen muss man das bei uns anders machen. Wir machen diese Sachen nicht, weil wir damit Geld verdienen oder weil das unser Job ist, sondern wir machen sie, weil sie uns wirklich Spaß machen.
Ja.
So. Und das ist natürlich ein Unterschied, was auch ein Privileg ist vielleicht zu anderen KünstlerInnen, wenn du auch gerade mit mehreren, dann arbeiten da 15 Leute und du weißt, irgendwann ist es ein Betrieb, du bist abhängig untereinander.
Mhm.
Wir sind nicht abhängig voneinander, wir machen das, weil wir beide Bock drauf haben und nicht, weil wir machen nichts, weil wir es machen müssen, weil wir bezahlt werden dafür. Und das macht uns natürlich dann auch ein bisschen freier. Und das gibt natürlich Situationen oder Konstellationen, wo das nicht geht und die da
irgendwie. Das ist ein anderer Punkt, den habe ich eigentlich ein bisschen später auf meiner Frageliste, aber den ziehe ich jetzt vor, weil ich das so spannend finde bei euch, dass man das wirklich merkt, dass sich das durchzieht, dass ihr so, sagen wir mal, auf eine unaufgeregte Art und Weise, eigentlich nicht Kommerz verweigert, sondern einfach wirklich nicht, ist mein Gefühl, gar nicht dazu so besonders in Bezug geht. Also es ist noch nicht mal irgendwie eine Kommerzverweigerung, weißt du, so, aber es hat einen gewissen Punk-Ethos und der ist ja in dem Genre, wo eben, ihr bezieht euch ja viel auch auf Las Vegas und so, ne, ist das ja eigentlich oft das Gegenteil. Also es ist ja sehr glitzy und sehr auf Größe und
voll.
Kohle und echtes Gold und echte Tiger so ausgerichtet, ne? Und dann irgendwie da Zauberer zu haben, also ich finde das sehr, sehr schön, die einfach sagen, okay, und der Teil bitte übrigens nicht.
Ja, wir sind halt, die Sache ist, wir leben eigentlich seit ein paar Jahren schon unseren Traum. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nichts mehr. Also wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht größer, wir wollen nicht, also wir sind eigentlich genau zufrieden mit dem, was ist und würden das am liebsten einfach weitermachen.
Und dieses Erfolgding waren wir, als wir in Amerika waren, war es ja genauso und da hat man gemerkt, alle wollen Erfolg. Es geht ja nur noch drum, größer, mehr und weiter. Und wenn du einmal dich entschieden hast, dass Geld dir egal ist, weil du quasi nicht drauf angewiesen sein musst und weil man Entscheidungen trifft,
Wo das, man nicht so viel Geld braucht, genau, das, zum Beispiel.
Genau, man braucht nicht so viel Geld und das macht einen total frei. Weil wir haben bestimmt im letzten Jahr, was weiß ich, also wir haben so viel abgesagt, was uns so viel Geld gebracht hätte. Aber wenn man das erste absagt, was so viel Geld ist, dann ist einem alles egal und wir verdienen ja trotzdem genug Geld. So.
Ich habe gerade für meine Patrons so alte Textskizzen durchgeguckt, weil ich denen ab und zu was zeigen will, was sozusagen so Director's Cut ist. Und habe ich gerade zwei Zeilen gefunden, die, glaube ich, übrig geblieben sind von irgendeinem meiner Solo-Songs. Auf jeden Fall habe ich da geschrieben, an die Seite vom Papier, weil kannst du nicht mehr Papp sagen, kannst du alles absagen. So, ne? Also genau, das ist das. Ihr seid irgendwie schon satt.
Ja, nicht satt, aber wir wissen.
Also so, ich meine nicht satt, nicht satt, und es gibt ja diesen Hunger, dass man dass man einen Ehrgeiz hat, der sich darauf bezieht, dass man tolle Sachen macht.
Jetzt zum Beispiel, wir wissen einfach, dass es nicht um den Moment geht, den wir verbringen. Und der ist egal, ob der vor 1000 Leuten ist oder vor 50 Leuten. Es zählt nicht, was wir an dem Tag verdienen. Es zählt, dass wir so viel Spaß haben, dass wir das machen. Und das befreit das, weil wenn wir anfangen würden, Sachen zu machen, weil wir dafür bezahlt werden, die uns keinen Spaß mehr machen.
Die Hölle.
Das ist die Hölle. Und das haben wir komplett ausgeschlossen. Das heißt, nichts, was wir machen, machen wir aus irgendwelchen Zwängen. Mhm. Und das macht uns so frei. Und wir verdienen trotzdem ja Geld. Weil es gibt ja auch Kooperationen. Jetzt geht's drum, eine Aufklärungskampagne über E-Schrottentsorgung oder so. Und vielleicht so, das gucken wir uns an und vielleicht machen wir das. Und da kriegt man auch Geld. Aber wir müssen, und vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine große Werbung. Aber nicht, aber wir machen es, weil es dann cool ist und weil wir was Cooles machen.
Weil ihr darauf, das ist ja bei mir übrigens auch immer so gewesen, ne, dass ich immer keine Werbung machen wollte und kein dies und kein das. Und wir haben mit den Helden auch viele Sachen abgesagt, die, weiß ich nicht, auch, glaube ich, manchen Leuten wehgetan haben, die mit uns gearbeitet haben. Aber das war nie so kategorisch, dass ich dachte, ich finde das an sich scheiße, sondern ich dachte einfach nur, die Sachen, für die ich das machen würde, die kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Also so, und dann, ne, also dann kann man das ja auch machen, wenn man denkt, das finde ich jetzt lustig. Und dann war ich zum Beispiel ja bei Sing meinen Song, was einfach was ist, wo ganz viele Leute dachten, hä?
Ja.
So, warum gehst du denn dahin? Du machst fast kein Fernsehen.
Ja, aber hat sich Spaß gemacht.
Und ich hab die Anfrage gekriegt und dachte, wie geil.
Ja, geil.
Und damit ist das entschieden.
Ja, genau.
Super, weißt du? Dass ich so denke, natürlich habe ich darauf Bock. Ja. Leute singen gegenseitig ihre Lieder. Das ist irgendwie witzig. Mein Lieblingshobby seit 14, seit ich eine Gitarre halten kann. Ich bin dabei.
Cool, ja, genau so, ne? Das. Du hast dich fürs Projekt entschieden und du fandest es künstlerisch interessant. Und so ist es für uns ja auch.
Und deswegen kann es sein, dass wir irgendwann mal eine Supermarktwerbung machen, aber weil wir sie künstlerisch spannend finden.
Es geht vor allem um den Inhalt und nicht um kategorisch irgendwas, sich Regeln festzulegen.
Und man merkt es ja in den Anfragen, die man kriegt, wie es läuft, ne? Alle wollen Geld, alle denken, also wir sind auch nicht käuflich. Also wir sagen nicht, was wir kosten. Wir sind nicht käuflich. Die Leute sollen sagen, was die bieten, das Beste, und wir entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Und es kann sein, dass wir für 50 Euro spielen jetzt irgendwie hier auf so einem Kiezfest in Berlin und das ist ja genau dasselbe. Und am nächsten Tag spielen wir vielleicht für irgendeine Firmenveranstaltung.
Mhm. Weil euch das gefallen hat.
Ja, weil die Person, die angefragt hat, bei der Firma uns gesehen hat und die sagt, ey, das passt. Und wir funktionieren ja überall.
Ja.
Also, ne, wir sind ja auch, also wir, und deswegen ist es ja auch so eine Grenze mit dem Kommerz. Wir kaufen zum Beispiel, verkaufen keinen Merch. Also,
das fand ich auch total interessant. Das habt ihr ja auch in der Show auch sehr elegant so formuliert, dass ich sofort dachte, ah, interessant. So kann man das auch sehen. Es war so ein Halbsatz, so, ne? Aber wir haben keinen Merch, weil das finden wir nicht so geil. Ja. Und ich dachte, ah, guck mal.
Ja, weil wir könnten jetzt ja so reich sein, wir müssten nur Tücher verkaufen, goldene oder Anzüge oder so. Also das ist aber das macht uns ja keinen Spaß. Ne? Also.
Nee.
Das ist ja, und was bringt das? Sollen das die Leute
eine ganze Linie mit Glitzerjacketts bestimmt?
Ja, aber die Leute haben doch alle was.
Voll, aber das wäre auch wieder was anderes.
Wäre schon wieder lustig.
Ja, das ist eine coole Kollektion werfen. Aber das ist auch, genau, das ist wieder eine
andere. Wenn so eine Anfrage
kommt. Ich will zum Beispiel Tassen machen, wo ganz viele Leute gesagt haben, also immer wenn ich das sage, dass ich gerne Tassen machen würde, dann sagt irgendjemand so, also Tassen sind jetzt echt so ein bisschen das allerbilligste.
Tassen sind immer das schlechte Beispiel für Merch.
Das ist so super billig, das ist so Firmengeschenk und ich denke immer, weißt du was, ich finde aber Tassen sind das einzige Merch, das ich haben will. Ich finde Tassen geil. Und ich habe halt von allen meinen Lieblingsserien, habe ich Tassen und die erfreuen mich jeden Morgen. Ich habe eine Tasse von Troy and Abed in the Morning von Community. Es entzückt mich jeden Morgen. Ich habe eine Tasse von Nandor von What We Do in the Shadows. Habt ihr das gesehen? Übrigens, Dear Joy.
Ey, da kriegen wir sehr viele Kommentare.
Das glaube ich.
Aber so viele.
Ich habe mich bis jetzt zurückgehalten und ich habe jetzt über die Tasse eine gute Umleitung gefunden. Aber ich besitze zwei Tassen, wo mir quasi Joy von entgegen lächelt morgens. Wo der halt irgendwie drauf ist und sagt, I'm a wizard übrigens.
Es ist unglaublich. Ja. Ich habe es wirklich nicht gesehen und kenne es nur von Kommentaren.
Also es ist ein totales Kompliment. Der Schauspieler ist fantastisch. Es ist wirklich eine der besten Comedy-Rollen der letzten.
Ich dachte, das wäre eher so was Düsteres.
Nee, es ist großartig. Das ist von Taika Waititi, der Jojo Rabbit gemacht hat auch. Und es ist großartig. Es gibt eine Serie und einen Film. Ich finde die Serie besser, obwohl die als zweites kam.
Ja.
Die sind unterschiedlich besetzt.
Ja.
Und ich meine den Nandor aus der Serie.
Ja, ja.
Und es ist Comedy und es ist eine Reality-TV-Sendung über eine WG von Vampiren.
Was? Wahnsinn. Ich dachte wirklich, cool. Ich habe das in eine ganz andere Ecke gedrängt.
Ach so.
In so Science, so, ne, wie so.
So X-Files. So. Das ist groß.
Ach, wie witzig. Das
und Nandor ist wirklich einer der besten. Nandor ist ein Vampir.
Wie witzig.
Sehr eitel ist und sehr lustig. Und er heißt Nandor the Impaler, glaube ich. Also die haben alle so geile Zweitnamen und so. Ja. Ne? Und der ist echt richtig, richtig großartig. Eine der besten Comedy-Figuren ever. Und der Schauspieler, den liebe ich sehr. Und meine Tasse liebe ich auch sehr. Also auf jeden Fall, um auf die Tassen zurückzukommen.
Ja.
Ich werde Tassen machen, weil das das einzige Merch ist, was ich gerne besitzen möchte.
Ja, was stellst du dir vor? Wie sollen die aussehen?
Mit Texten, glaube ich. Weißt du, mit Textzeilen. Also in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht wie, aber wo ich denke, das würde ich gerne morgens auf meiner Tasse lesen, weil ich habe relativ viele Songs, gerade so, also auch bei den Heldensachen, aber auch bei meinen Solo-Sachen, wo es halt um, sagen wir, Verweigerung und Sachen geht, die ihr auch gerade besprochen habt.
Mhm.
Und ich finde es schön, einen Tag mit sowas zu beginnen.
Ja,
das ist
voll schön.
Mit Verweigerung.
So mit was man alles an dem Tag vorhat, nicht zu machen, zum Beispiel.
Sehr gut.
Ja, und das, weiß ich nicht, also da denke ich drüber nach, aber ich finde das einfach total wichtig zu unterscheiden, dass man einfach mit dem gehen darf, was einem Spaß macht.
Ja, die Sache ist, wenn man einmal anfängt, Sachen zu maximieren, also wir sind ja auch bei den Ticketpreisen zum Beispiel. Jetzt
oder Rad.
Genau, wir probieren auch jetzt sowas wie Tippi, ist natürlich ein exklusives Venue, da sind die vorne. Aber wenn wir jetzt eigentlich spielen, gucken wir immer, dass die Tickets günstig sind und wir streiten uns eigentlich mit allen Theatern und VeranstalterInnen, weil die natürlich teure Tickets machen wollen. Und wir wollen einfach, dass allen das ermöglicht ist und wollen halt nicht maximieren. Auch wenn man sagen kann, ey, wir können das jetzt 5 € teurer machen, dann würden wir im Jahr x mehr verdienen. Aber wenn man einmal anfängt, so zu denken, dann wird man nämlich sagen, okay, wie viel Merch könnten wir alles verkaufen an dem Tag? Was könnten wir da machen? Und was und hier? Und dann fängt man auf einmal an, anders Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und so, in dem Sinne ist es ja auch ein Positivkreislauf, weil man ja auch relativ schnell merkt, wer Leute, mit denen man arbeitet auch, wem geht's um Geld und wem geht's um die Sache, auch was Theater und Veranstalter und so angeht. Und dadurch siebt sich natürlich auch vieles irgendwie auch automatisch dann so ein bisschen aus. Ne?
Und der Beruf macht einem halt länger Spaß.
Genau.
Weil ich finde ja tatsächlich, dass nichts schlechter fürs Herz ist, als das zu machen, was man eigentlich liebt und dann aber so ein ganz bisschen davon abzuweichen. Also nichts ist irgendwie fieser.
Ja.
Also deswegen heißt mein Buch Die Träume anderer Leute, weißt du, es ist irgendwie ein Traum, aber nicht genau so, wie du gemeint hast. Und es ist so ein bisschen daneben.
Ja, und so stellen wir uns das vor, auch wenn wir große Shows spielen in der Halle oder so, würden wir niemals machen, weil da gehen wir am Ende echt lieber ins Kulturzentrum und hängen mit den Azubis ab.
Weil wir könnten,
wir könnten
jetzt, also wir haben eigentlich das Volumen, wir könnten in 5000er, 10.000er Hand spielen, wenn wir wollen. Wenn wir die Maschinerie anwerfen und wenn wir eine Werbung dafür machen und dann müssten wir jetzt eine Show entwickeln mit Leinwänden und so, das wär alles drin, aber es ist ja totaler Quatsch, weil das, was wir jetzt machen, macht uns so viel Spaß.
Und es funktioniert halt auch, also zum Beispiel Steve Martin, von dem habe ich die Biografie gelesen, sehr schöne.
Cool, Zauberkontext auch, ne?
Ja, ein Zauberkontext und halt Stand-Up-Kontext und so.
Ja.
Und der ist quasi genau an dem Knickpunkt nach oben seiner Karriere depressiv geworden.
Ja.
Weil
natürlich.
das nicht funktioniert in Stadien. Ja. Das kannst du einfach vergessen.
Ja.
Das, was der macht. Also was er eigentlich gemacht hat, das hat funktioniert. Aber er musste dann leider ganz viele Drogen nehmen und ja, was so, genau, ne?
Weil am Ende kommt es ja auch darauf an, funktioniert es für dich selbst.
Funktioniert es für die Idee, die du hast. Wenn du sagst, boah, ja. Manche fangen ja an, KünstlerInnen, die wollen Erfolg. Für die geht's drum, damit so viel Geld zu verdienen. Und die sehen so eine Show aus anderen. Ne? Aber wenn man wirklich Künstler ist und irgendwann mal begreift, dass es wirklich um die Momente auf der Bühne geht und wie die da die Zwänge sind und so und dass das das Allerwichtigste ist, dann ist es klar. Im kleineren Raum immer geiler mit den Leuten.
Ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Ego-Ding. Für uns, dadurch, dass wir ja in Rollen stecken, beziehen wir ja so Sachen niemals auf uns als Personen eigentlich, als Privatpersonen, sondern wir sehen uns ja immer als Siegfried und Joy. Und das ist halt natürlich in dem Sinne auch total geil und macht uns total frei.
Ihr habt ein bisschen so ein Avatar.
Wir haben einen Avatar.
Den ihr für euch so rausschicken könnt, das wünsche ich mir manchmal.
Ja. Genau, weil.
Dass ich das hätte. Die Leute. Und nicht alles immer auf mich.
Ja, genau, wir sind
genau. Ja. Niemand interessiert sich für uns.
Niemand
wenn Leute nach der Show uns irgendwie so, wenn uns jemand anflirten würde, dann würden die ja Joy anflirten und als uns als Siegfried und Joy und nicht uns als Privatpersonen und das macht uns so frei sowieso von allem.
Und wir sehen es jetzt auch oft, es gibt so ein tolles Theater in Wien, da spielen wir auch dieses Jahr wieder, da passen 300 Leute rein.
Welches?
Das ist, Rabenhof-Theater. Aha. Und das ist eigentlich das beste Theater für diese Show. Also da funktioniert die am besten. Ist ein Block, aufsteigen, große Bühne, Frontvorhang, tolles Team, Wahnsinn. Und das ist eigentlich der ideale Ort, um die Show zu sehen. Und es gibt KünstlerInnen auch da, die werden groß und am Ende spielen wieder da.
Ja, und die spielen nämlich zwischendurch, merken die, dass diese Merkzweck halten und so. Das ist ja das Absurde, je erfolgreicher du wirst, so umso unerfreulicher sind dann auch deine Tage, weil du musst da ja rumhängen.
Ja, das ist viel
du hängst
groß.
Dann in diesen Netzwerkhallen
rum. Ey, und es ist so groß.
Du bist völlig auf dich alleine gestellt. Das ganze Team um dich rum wird anonymer. Es sind irgendwelche Leute. Niemand interessiert sich mehr persönlich für die Show.
Ja. Absolut.
Geht um Geld.
An der Wand hängen irgendwie viele, viele Plakate von Sachen, mit denen du dich eigentlich nicht so direkt verwandt siehst. Weißt du?
Ja, genau.
So. Das, und ich finde, das macht was mit der Seele. So, das ist echt, kann ganz schnell so ein bisschen gefährlich werden für die Seele. So,
voll,
ne? Und viele Leute, glaube ich, kommen dann nicht wieder so richtig zurück. Mhm. Und noch eine andere Sache ist ja die, also wenn ihr jetzt richtig viele Leute zieht, ein idealer Lebensentwurf, ehrlich gesagt, ist ja eigentlich das gute alte Gastspiel. Also wie geil ist das bitte, wenn du dann eben nicht auf Geldmaximierung gehst, möglichst viele Leute so durchherden in einer Show und abmelken so, ne? Sondern dass du halt sagst, geil, wenn in Wien halt so und so viele Leute kommen wollen, wie oft passen die denn in den Rabenhof und dann bleiben wir einfach 5 Tage in Wien und haben eine richtig gute Zeit.
Das ist genau das machen wir jetzt.
Aber das ist ja unser Entwurf gerade von Touren und von Lebensqualität. Wir haben getourt jeden Tag in einer anderen Stadt und da haben wir gemerkt, weil wir im Tippi in Berlin gespielt haben, die eben dieses Ensuite machen, was wirklich warst, was wirklich sehr selten ist, die haben uns am Anfang einfach 4 Wochen spielen lassen. Oder 2 Wochen. Und dann haben wir gemerkt, wie krass das ist. Und jetzt machen wir das, uns kann man gar nicht mehr als Einzelshow buchen. In jede Stadt, die wir gehen, gehen wir mindestens 3-4 Tage, weil wir kommen an, wir bauen auf, am nächsten Tag müssen wir da erst abends hin. Das heißt, wir leben in der Stadt. Leute, die auf Tour sind, die sind auf Tour. Wir, also jetzt in Wien.
Wir lernen die Stadt auch kennen.
Und jede Stadt
in London. Weil dann hat man nämlich plötzlich das Gute am Touren.
Genau.
Das, was darin nämlich eigentlich total schön ist.
Auch dieser Gedanke ans Touren, den man hat. Oh, man sieht die ganze Welt.
Dieser Gedanke, den Leute haben, wenn sie sagen, cool, du bist in Wien.
Genau.
Aber eigentlich bist du gar nicht in Wien, weil abends irgendein Nightliner fährt.
Ja.
Das ist ja, also stelle ich mir aus Bandsicht eigentlich noch viel schlimmer vor.
Ja, weil wenn du in der Dingsbums Arena bist, erstens ist die immer in irgendeinem Gewerbegebiet, weißt du, dann musst du auf so einer Tour, wo du am Anfang hoch motiviert bist, dass du alles angucken wirst und dass das voll geil wird und so, ne? Aber spätestens nach 5 Tagen oder so, denkst du so, sollen wir jetzt ein Taxi nehmen? Wer möchte mit in die Stadt? So, und dann ist es irgendwie 2 Stunden später und dann hast du gleich ein Interview, weißt du, und dann irgendwie sitzt du dann eben in der Dingsbums-Arena
und
hast gar nichts gesehen von Wien.
Du hast auch gar kein Gefühl mehr dafür, wo du bist und
nix, ne? Und das ist total trist.
Und das haben wir früh gemerkt und haben gedacht, das wollen wir nicht, weil das macht ja gar keinen Sinn so. Wir wollen ja auch dann leben und deswegen machen wir es so. Und wir merken jedes Mal, wir wollen jetzt immer noch länger. In Wien wollen wir jetzt auch nächstes Jahr mal 2 Wochen hin, weil wir sagen, jetzt reicht uns das noch nicht. Wir wollen dazwischen noch 3 Off-Days haben. Mhm. So ist es jetzt. Wir haben so 3 halbe Off-Days, die schon besser sind als gar nichts in den Städten. Und das ist auch eigentlich diese schöne Gedanke, weil in Deutschland könnten wir jetzt an den Punkt kommen, ey, wir können jetzt in, und wir merken das ja, bis jetzt spielen wir Theater, wo wir mit dem Haus arbeiten, wo wir mit den Strukturen vom Haus arbeiten, und das ist wunderschön. Mhm. Das sind Leute, die machen sich Gedanken, ist jedes Mal
so, ey, wir haben hier so einen Alkoven, könnte man nicht jemanden da, so, ne? Ja. Also, dass du auch mit der Architektur von einem Ort irgendwie arbeiten kannst. So.
Ja, genau, auch da in Wien, die haben einen Glitzervorhang, die hängen immer ihren eigenen Las Vegas-Vorhang auf, weil die wissen, und wir kommen da an, und die kennen uns, die freuen sich auf uns, wir freuen uns auf die, und es ist halt so eine...
Und jetzt kommen wir eigentlich an einen Punkt, wo VeranstalterInnen uns veranstalten würden. Das heißt, die mieten einen Ort, die mieten Leute, die da arbeiten, ne? Und die Orte werden, wie du sagst, werden nicht mehr so schön, weil es irgendwelche Hallen sind, Gemeindehäuser oder was. Es gibt wenig Theater, die so groß sind. Und wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, auch wenn man da Geld verdienen will. Wir gehen jetzt lieber ins Ausland und spielen ganz, ganz klein. Wie geil. Und deswegen waren wir in London, in Camden, in einem 40er-Theater, haben 3 Tage gespielt, jeden Tag 2 Shows. Und das war für uns eine der schönsten Sachen, die wir seit langem gemacht haben.
Das war wirklich wie, also wie früher, es war Aufwachen.
Ohne Headset.
Ohne Headsets gespielt.
Ohne Technik.
5 Minuten vor der Show war Einlass und dann kam der Theatertyp und meint, oh sorry, also der Techniker, der, nee, der hatte den falschen Tag irgendwie, der kommt jetzt nicht. Ja,
aber ich mache eure Technik.
Ich würde das jetzt machen.
Ja, cool.
Ich kann es nicht, aber
sag mal, was ich
dann
machen
hat er
muss.
Uns ein Mini-Klinke-Kabel aus dem Technikerfenster so rausgegeben, in den Saal rein, wo wir denn unser Gerät angeschlossen. Es war ein ganz neues Gefühl. Altes, neues Gefühl.
Altes, neues Gefühl. Und das hat uns so viel Spaß gemacht. Und da war der dann, okay, aber wenn es das so viel Spaß macht,
warum,
und wenn du jetzt, genau, in der Tausenderhalle, da spielst du, die ist so groß, da kommst du an, du musst aufbauen. Dann sind diese ganzen Leute, die auch da sind zum Arbeiten, die sich, keiner ist verantwortlich. Alle sagen, ja, das musst du den und den. Nur in den kleinen Theatern, da ist eine Person, die weiß alles irgendwie im besten Fall. Und
ich meine, das ist natürlich auch, ich überlege gerade, weil, ein kleiner Verweis, ich habe eine andere Folge aufgenommen zum Thema mentale Gesundheit in der Musikindustrie und vor allem beim Touren und bin deswegen jetzt gerade so voll fein getuned auf den Schwierigkeiten des Tourens und habe dann auch danach immer gedacht, eigentlich schade, wir haben jetzt ganz wenig darüber geredet, wie toll das Touren ist, aber das ist halt der Unterschied. Also Touren ist großartig, wenn es wirklich Reisen ist und wenn du eben den Luxus hast, einen Ort kennenzulernen und dich einzurichten und so, ne? Und insofern habt ihr halt wirklich einen totalen Sweet Spot erwischt. Ich denke nur gerade nach, ob das irgendwie eigentlich auf Musiker, vor allem auf Indie-Musiker, weil ihr seid, ne, also ob das übertragbar ist, ob
meiner
man das
Meinung
in irgendeiner Form herstellen. Ich denke da gerade mit Freunden ganz viel drüber nach.
Ja, aber sie werden nicht gemacht, weil oft Managements da sind, die Effizienz sehen und die, du probierst immer in die maximale Größe zu gehen.
Genau.
Und wir sind angekommen.
Und dann verkaufst du nicht aus.
Genau.
Und dann hast du das Problem.
Dann kannst du keine Zusatzshow machen.
Dann hast du ein Problem, was du dir überhaupt nicht eingeladen hast. Also ich habe das total oft gehabt, dass ich dachte, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich denke, dass ich in Saarbrücken 500 Leute ziehe.
Ja.
Ne? Und dann musst du das sozusagen ausbaden, dass sich das doof anfühlt und weil irgendwie immer so hochgepokert werden muss, wie geht.
Ja, und ich glaube auch, Bands könnten, also wenn Bands anfangen zu spielen, die sollen sich einen Ort suchen, spielen da einmal die Woche, so wie und wenn die wenn du eine gute Band bist, das ist ja auch bei uns so, wir merken das ja auch, am Ende alles was zählt, Social Media ist schön und gut, da kommen irgendwann Leute, Mundpropaganda ist das Allerwichtigste.
Absolut,
wenn du eine gute Show hast, setzt sie sich durch und dann spielst du an einem Ort, spiel da jede Woche, als Band spiel da jede Woche und dann kannst du irgendwann halt in einem 200er Club spielst du 5 Tage, anstatt sofort in 1000er zu gehen.
Ja.
Aber die Sache ist, das Geschäft ist halt so krass und du denkst, boah, in 1000er, du hast bei einem Mal spielen so viel Geld, du kannst ja so viele Leute, also den Weg will keiner gehen und da wir den Luxus hatten, dass wir es nicht wegen Geld gemacht haben, haben wir es immer gemacht, wie es sich am besten anfühlt.
Weil wir natürlich produktionstechnisch eine mega leichte Show sind. Noch
Wahnsinn,
immer. Wir kommen zu zweit, wir setzen uns in so ein Auto und dann fahren wir nach London und spielen Trainer zu zweit hin.
Ja, ihr seid halt keine 8-köpfige Band mit mindestens 5-köpfigen
Aber es gibt
Crew
ja noch,
so, ne? Also,
ja,
das ist natürlich einfach, du hast bei einer Band hast du einfach ganz andere Kosten.
Ganz anders. Ne? Aber ganz am Anfang ist eine Band ja auch ursprünglich in der ursprünglichen Besetzung und muss, glaube ich, länger da bleiben. Es sind 4 Leute und die spielen mit dem Soundtechniker vor Ort. Und dann kannst du halt auch länger an einem Ort spielen, auch wenn jeden Abend nur 50 Leute kamen. Aber du wirst besser, es kommen mehr Leute. Und dieses klassische Touren Ja, es ist wirklich. Ist
ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wenn wir an einem Ort sind, wir haben auch immer einen natürlich einen Grund rauszugehen. Wir wollen die Stadt sehen, aber wir gehen auch raus natürlich in Kostümen, wollen Videos machen, wir wollen auf der Straße zaubern.
Ja.
Das heißt, wir haben auch immer so ein bisschen diese Motivation rauszugehen und kommen dadurch natürlich automatisch auch in Kontakt mit Leuten. Und ich glaube, als Band bist du auch schon auch dann als Privatmensch irgendwie unterwegs.
Ja,
und dann
klar.
ist es alles natürlich mehr von Sightseeing. Was willst du machen?
Ja, und du hast halt auch, das ist interessant, weil in diesem, wenn man diesen Mental Health Aspekt da bedenkt, dann ist zum Beispiel diese Isolation ein ganz großer Faktor. Und ihr geht immer in Kontakt.
Ja.
Weißt
du?
Ihr geht ja immer mit eurer Umgebung, also auch auf die allerschönste Art und Weise in Kontakt. Und ich kenne das zum Beispiel noch von, ich habe manchmal überlegt, ob ich zum Beispiel vor der Show, was völlig für, also für Pop, im weitesten Sinne Popmusiker, völlig undenkbar ist, vor der Show rausgehen will und signieren. Und quatschen und so, weil, also das ist, alle denken, nee, du versaust dir voll deinen großen Tada-Moment und so, ne? Aber ich finde dann nämlich, weil dann gehst du nämlich auf die Bühne und weißt, für wen du spielst.
Genau. Das ist unser Ding.
Wie geil. Okay,
das ist, weißt du? Das ist genau unser Ding.
Also wir haben, und das war nicht zum Beispiel eine Sache, also wir haben das immer gemacht, vor der Show rausgehen. Aber das haben wir jetzt in London bei diesen kleinen Shows nochmal richtig gemerkt, weil wir standen an der Tür, wir haben jede einzelne Person begrüßt.
Yes.
Wir haben uns gefreut, weil wir dachten, oh mein Gott, wir sind in London, hier kommen 40 Leute wegen uns, alle freuen sich. Wir haben uns wirklich, also es war euphorisch, wir haben jede Person umarmt vor der Show. Und das machen wir jetzt im Prinzip auch, also das haben wir jetzt auch in den normalen Shows in Deutschland auch halt ausgeweitet.
Ja.
Teilweise.
Weil wir auch das, wir brechen das Eis. Es ist ja auch so, da sind ein paar Leute, die sehen dich als, ne, die kennen dich aus dem Internet, die hypen das auch ein bisschen deine Person. Aber wenn du dann am Anfang ein bisschen sagst, hallo, dann merkt der direkt, wir sind einer von denen und es ist weg. Es gibt gar keinen Grund mehr, weil viele KünstlerInnen, die machen sich rar. Die lassen die Leute, genau, die lassen die Leute Hype entstehen, aber so kannst du nach der Show, gehst du über den Platz und alle rennen auf dich zu. Wenn du vor der Show schon allen Hallo gesagt hast, dann gehst du nach der Show raus und keiner interessiert sich, weil die wissen ja, okay, eigentlich ist ja, die ist ja ganz normal, so, ne, und das ist so spannend.
Ich finde das total schön. Ich habe das dann übrigens doch irgendwann gemacht, und zwar in der Form, ich hatte einen Freund dabei, mit dem ich ganz viele Songs geschrieben hatte, Taitur, ein Songwriter aus von den Färöerinseln, und der war mit auf Tour und der hat Support gespielt.
Ja.
Und das war das erste Mal, dass ich einfach in meinem Pullover nicht umgezogen, rausgegangen bin vor der Show und den Leuten erklärt habe, wer Taitur ist und was das für mich bedeutet, dass der dabei ist und dass mir das total wichtig ist. Und das war total schön. Das war aber auch, also für Taitur, weil eigentlich ein Support ist oft nicht so ein dankbarer Slot. Aber für mich auch. Weil ich war halt einfach so, weißt du, in wie ich irgendwie so angezogen war, immer schon mal draußen gewesen und dann war ich wieder weg. Und dann kam ich wieder und dann waren alle so, hey, und es war, weißt du, das war total nett.
Genau das. Ja. Man baut eine andere Ebene, diese Fan-Ebene ist ja geprägt von so viel Abstand.
Von Distanz,
Distanz und vorher, man geht auf eine Kumpelebene, man ist freundschaftlich miteinander, man merkt, okay, wir sind alle zusammen gerade hier und genau, wir haben auch gemerkt, die Show geht ganz anders los dann.
Das ist ja genau.
Wir sind in der Pause rausgegangen teilweise, dann hatten wir in Backstage immer so riesige Rohkostplatten stehen. Dann sind wir in der Pause rumgelaufen, haben die ganze Pause Rohkost verteilt.
Ja.
Und die Leute freuen sich natürlich.
Und, in der Pause, und dann haben wir, dass in der Pause auch mega wichtig ist, weil die rechnen ja auch nicht damit. Am Anfang, wenn wir die ersten Leute begrüßen, die gucken teilweise und sagen, dürfen wir ein Foto von euch machen? Und wir so, aber
warum?
Wir sind doch nachher noch da, wir sind doch hier, hallo, komm doch erstmal rein, so. Auch Autogramme, zum Beispiel, ich gebe ja auch gar keine Autogramme, Siegfried unterschreibt für mich mit, weil ich auch denke, ey, wir sehen uns doch hier, das ist doch, warum brauchst du denn
jetzt ein Autogramm? Geile Arbeitsteilung, einer unterschreibt und der andere hat sozusagen, ist nicht so gebunden.
Ja,
weil ich finde das ganz oft nämlich sozial komplett überfordernd, das beides zu machen.
Ja,
ich habe dann mein Buch oder so, ne, und dann hat man auch was zum Unterschreiben. Und dann unterschreibt man das, aber man möchte auch in Kontakt gehen.
Genau, unterschreiben ist immer so eine komische Sache, wenn Leute auch in so Schlangen und so stehen und warten. Und
für ein Autogramm, weil das Poster sieht eh besser aus ohne Autogramm. Also
oft geht es den Leuten ja auch eigentlich nicht darum, sondern um die Begegnung, glaube ich.
Ja, und die haben sie bei uns auch woanders, genau. Und deswegen,
mir ist es immer oft so passiert, wenn ich dann zu sehr auf die Leute eingehe, dann schreibe ich irgendwelchen Quatsch, weißt du?
Ja, ich merke das auch. Also man muss sich eigentlich auch so ein bisschen aufs Schreiben konzentrieren.
Ja, genau so, lieber, ich finde dich auch super. Ich habe dich auch lieb. Was? So, ne?
Ja, genau. Aber wir denken uns halt auch eigentlich aus unserer Sicht immer, wir sind doch Freunde. wir sehen uns, wir haben gemeinsam hier gerade so einen Abend erlebt. Ja. Das gibt's genau. Nie wieder. Speicher den Moment.
Und das Beste war dann, war vor der Show und dann sagt sie, dass ich euch sehe. Und wir so, ja, ist doch unsere Show. Du siehst uns doch eh. Also, ne? Und sie hat die Ebene auseinandergeholt. Also sie hätte uns auf der Bühne gesehen, aber hat niemals gedacht, dass sie so nah an uns dran steht. Aber wir wollen ja gefühlt auf der Bühne auch so nah dran sein. Also,
ja.
Und das macht man, dann ist auch wieder diese kleine Theaterebene, ne? In Wien vor 300 Leuten, die letzte Reihe, die ist fast auf der Bühne. Das heißt, du hast gar nicht das Gefühl, dass du so einen Riesenabstand hast und so weit weg bist und so irgendwie so, sich da so ein Hype bildet oder irgendwie so ein, ja.
Ich finde das trotzdem erstaunlich, dass ihr das so sehen könnt und euch das erhalten könnt, weil also ganz, ganz viele Leute wollen ja diese Einstellung zu ihrer Kunst haben. Ne? Also so, dass man sagt, es ist irgendwie, ich lebe schon meinen Traum und eigentlich ist alles schon da, wo ich es will und es muss gar nicht größer und so. Ne? Aber dass ihr da tatsächlich dabei bleiben könnt, also ich frage mich sozusagen, hattet ihr einen Moment, wo ihr da so eine bestimmte Entschlusskraft dahinter gebracht habt. Also euch wirklich abgesprochen habt und gesagt habt, nee, es kann jetzt sein, dass irgendwie es Kräfte gibt, die uns versuchen, davon wegzuziehen, weil die gibt's ja, sobald das Interesse steigt, dass jemand sagt, nee, warum nicht doch Las Vegas? Also, oder ist es bei euch so im Blut, dass, also ist das wirklich so, dass euch das so leicht fällt?
Mhm. Eigentlich haben wir noch nie über irgendwas diskutiert, was Geld oder Erfolg, also noch nie eine unterschiedliche Meinung gehabt zum Thema Geld oder Erfolg.
Weil auch aber der Ursprung, und das ist das Tolle, alle fragen immer, alle wollen Erfolg oder wollen irgendwas damit bezwängen oder Durchbruch oder Geld oder viele Plays oder so. Und wir waren zwei Typen, die haben sich im Zauberladen kennengelernt und wir haben gemerkt, boah, wir finden beide Zaubern cool, wir haben ähnlichen Humor, alles, was es gerade gibt, ist nicht so cool, lass uns auf Tour gehen. Ich hatte eine Riesenerfahrung aus dem Musikbereich, weil ich so irgendwie schon viel mitgemacht habe auf der anderen Seite, die ich da reinpacken konnte, aber
was hast du mit Musik gemacht?
Ja, ist eigentlich...
Ach, lass doch!
Ich hatte auf jeden Fall Hintergrunderfahrung von diesem Business,
die
ich natürlich damit reingebracht habe und die das natürlich auch so ein bisschen später, als dann Fragen ging, auch einsortieren konnte. Aber unabhängig davon hatten wir einfach Bock und haben wir heute auch noch. Und es ging nie drum. Und deswegen sind wir erfolgreich. Oder also deswegen konnte es sich überhaupt zulassen, dass wir was machen, was es noch nie gab, was völlig irre ist.
Ja.
Und weil wir es nicht wollten. Und es ist passiert. Und
das ist witzig, weil ich das bei den Helden auch ein bisschen hatte, das Gefühl, also es war auf einem anderen Level. Ja. Wir waren auch ehrgeizig und wir haben auch ganz viel Promotion gemacht und so. Das ist ein bisschen, es war schon anders, aber wir hatten irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass wir bestimmte Sachen nicht machen müssen, dass sie uns irgendwie nicht betreffen. So, ne? Und ich hatte immer das Gefühl, also weil wir dann teilweise eben auch echt auf große Summen verzichtet haben oder so, die auch wehgetan haben, manchen Leuten mehr, manchen weniger, einfach veranlagungsgemäß so, ne? Und es da schon auch Diskussionen gab und so, aber dass ich immer genau dachte, das hängt doch zusammen. Also der Erfolg, den wir haben, der hat damit zu tun, dass wir also diese Magie, also witzig, da sind wir wieder bei Magie. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, unsere ziemlich überraschende Karriere sozusagen, und dieses Märchen, was da passiert, hat was Magisches und es ist eine Magie, die man auch stören kann.
Mhm.
Also es ist, es funktioniert nur, weil wir das so machen und weil das eine gewisse Reinheit hält. Die war nicht, also das weißt du, klar haben wir dann auf irgendwelchen Festivals gespielt, manchmal, wo uns die Banner-Werbung nicht gefallen hat, manchmal aber auch nicht. Oder haben dafür gesorgt, dass sie abgehängt wurde oder so, ne? Aber also wir waren wirklich überhaupt nicht doll heilig, ne? Und wir waren ganz viel im Fernsehen und keine Ahnung, aber so ein paar Sachen haben wir nicht gemacht und ich hatte das Gefühl, das macht irgendwie den Wind unter unseren Flügeln und damit darf man nicht leichtfertig umgehen.
Ja.
So.
Wir merken das auch. Teilweise sagen wir, wenn wir Sachen absagen, gibt uns das ein so unglaublich gutes Gefühl.
Ja.
Wenn es vermeintlich eine Sache ist, wo man eigentlich denken müsste, krass, da haben wir jetzt vielleicht eine riesige Chance liegen lassen oder Geld oder so.
Mhm.
Aber in dem Moment, wo wir dann sowas entscheiden, sind wir immer heilfroh.
Und das Beste ist dann, wenn die, genau, dann entscheiden wir uns und sagen irgendwas ab. Es war irgendwann mal so amerikanische große, als wirklich, und dann.
Ein großer amerikanischer Versandkonzern.
Okay, okay.
Und dann haben die gesagt, ja, okay, aber was ist, wenn wir mehr Geld bieten? Und dann haben wir gesagt, das ist ja so krass. Weil wir haben das ja abgesagt.
Aber wir finden euch doch scheiße.
Wir haben das abgesagt aus einer Sache und ja.
Also wir haben das aus künstlerischen Gründen und so auch abgesagt.
Und im Vorfeld haben wir gesagt, sagt, was ihr dafür ausgeben wollt. Und wie könnt ihr denn jetzt auf einmal eure Meinung ändern? Also das zeigt ja auch,
ihr möchtet das nicht machen. Wie wäre es denn, wenn wir euch so und so viel zahlen? Wollt ihr es dann?
Es hat ein bisschen was von auch, weiß ich nicht, Gewalt, finde ich manchmal. Also weil es spielt ja aus, dass sie das Geld haben.
Ja, wir gucken mal,
also das ist so ein Hebel. Das ist so ein, kann ich dich richtig in Verlegenheit bringen, weil die Summe so hoch wird.
Ja.
Also, dass es richtig wehtut, das abzusagen. Aber, und irgendwie hat das, ich finde manchmal, das hat ein bisschen was Gewaltsames. Oder weißt du, so ein
total.
Druck, das ist ein Druckmittel.
Steuerndes. Ja,
und man sieht ja auch, man sieht auch, was der Job, also wir kriegen auch ganz viele so InfluencerInnen-Anfragen. Also ganz klar, mach mal hier ein Video da und dann kriegst du das und wie ist eure Preisliste. Und das fragen aber so viele, dass es ganz normal ist. Die haben alle Preislisten. Also wenn du jetzt bei XY anfragst, ey, was kostet das, wenn du ein Video postest und 3 Story verlinken, was kostet? Also die haben dann Preislisten und dann gucken, also das ist ja irre, ne?
Irre.
Und in diese Abgründe guckt man dann auch rein. Aber, und wenn man einmal so eine große Sache absagt, irgendwie, wo man sich entschieden hat, ey, okay, das ist wirklich viel Geld, und danach ist eh alles egal. Weil wenn einem das egal ist, dann ist so, ja, also wir hätten bestimmt schon, was weiß ich, wir hätten bestimmt schon 1 Million machen. Also hätten wir alles zugesagt, was uns angeboten. Weil dann kommt ja auch bei jedem, was du zusagst,
dann
kommt ja noch mehr.
Dann wärt ihr jetzt aber richtig schlecht drauf, kann ich euch versprechen.
Ja, genau.
Was
bleibt dann übrig? Und das ist ja auch und das ist ja auch das Fiese von diesen ganzen Leuten, die einen dazu bringen wollen, die ja gar nicht, die sind ja alle so egoistisch, die denken dann alle für ihre Marke, für ihr Produkt, die denken ja gar nicht, was das künstlerisch mit uns macht,
bedeutet.
Was ihr da von uns verlangt, so dass wir eine riesen Kampagne machen mit Pappaufstellern und Prospekten, also was das mit uns anrichtet, ne? Die müssen ja quasi dabei noch irgendwie eine Meditation
Eine Psychotherapie,
das kriegt wieder ihr zu so reparieren, ja.
Ja. Und das ist auch so krass und leichtfertig und wo man auch sieht, wie viele das ja machen. Also man sieht ja ganz viele Leute.
So ist ja Fernsehen auch am Ende.
Ja, Fernsehen.
Fernsehen ist da ganz nah dran oft, ja.
Ich habe auch das Gefühl, die wollen Formate füllen, aber in dem Moment, wo es dann zum Beispiel nicht mehr läuft oder für die nicht, wird man auch fallen gelassen. Und so das sieht man ja auch an ganz vielen KünstlerInnen, die viel Fernsehen machen. Wenn die auf einmal nicht mehr im Fernsehen sind, dann geht's halt total
bergab. Das ist ein bisschen halt einfach wie so ein, du wirst einfach zum Produkt und du wirst zu
genau.
so einem.
Und wir.
Genau. Und niemandem geht's wirklich um dich.
Ja, und das passt natürlich zu dem, was ihr macht, wirklich überhaupt nicht. Und das ist vielleicht auch ganz schön, weil das ein Schutz für euch ist, ne?
Ja.
Also ihr seid sozusagen geschützt, weil es wirklich nicht geht.
Ja,
Und das hatte ich bei mir tatsächlich auch manchmal das Gefühl, dass ich dachte so, das ist so zerbrechlich oder so. Das geht gar nicht.
Ja.
Und dann kommt man auch nicht in die Verlegenheit.
Ja, genau.
Oder so. Also so, das beschützt einen auch ein bisschen vor manchen Entscheidungen. Oder keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall. Auch mit dem Ding, dass wir ja gar nicht so, wir wollen ja auch nicht wirklich bekannt sein. Wir wollen nicht von den Leuten erkannt werden. Wenn wir so Kostüm anhaben, schon. Aber wenn man dann jetzt in so einer Werbung wirklich so penetrant die ganze Zeit, so über so einen bestimmten Zeitraum, ne, auf allen Print, Fernsehen und irgendwie auch noch Social Media, das sind ja jetzt auch immer so ganz verschiedene Dinger. Wenn man da mal so eine Riesenkampagne macht, dann bist du ja wirklich für ein halbes Jahr oder die gewisse Zeitraum wirklich groß präsent.
Genau, und ihr habt quasi einfach rausgefunden, was euer Lebensentwurf ist. Und das finde ich, also weil der Podcast sich ja auch hauptsächlich an Leute richtet, die in irgendeiner Form künstlerisch arbeiten wollen. Ich finde das wirklich ganz wichtig, dass man, und wahrscheinlich bei jeder Berufswahl, weißt du, egal was man macht, dass man sich hauptsächlich überlegt, wie möchte ich denn jeden Tag leben?
Ja.
Also, dass man sich klar macht, ich werde so leben müssen, das wird mein Leben sein. Mhm. Es geht nicht darum, was ich erreichen möchte, wo ich hin möchte, sondern ich muss das dann wirklich machen. Und zum Beispiel ein größerer Erfolg, also weiß ich nicht, bei meiner Solo-Karriere, so als ich dann, das wurde sehr viel Indie-Hara, und dann habe ich immer gedacht, finanziell ist das jetzt gerade echt scheiße, weil ich meine Band bezahlen muss, aber irgendwie, wenn das jetzt wieder richtig erfolgreich würde, das, was da mitkommt, das möchte ich gar nicht.
Ja.
Also ich möchte ja so nicht leben.
Ja.
Also ich finde ja mein Leben spitzenmäßig, seit ich nicht mehr bei Wir sind Helden bin. Ja. So, ne? Und ich möchte ja gar nicht wieder im Zug heimlich fotografiert werden.
Ja.
Und ich möchte nicht Ich möchte aber auch nicht eben dauernd im Fernsehen sein oder so, weil ich da super ungerne bin. Und ich möchte auch nicht zu komischen Awardshows dauernd eingeladen werden. Und ich möchte keine Grußworte sprechen und ich möchte kein dies. Ich möchte nichts. Also es wird ein anderer Beruf, sich das klar zu machen. Prominenz ist ein anderer Beruf.
Als die Vorstellung, die man hat.
Als Künstler. Es ist auch einfach ein anderer Beruf, als du hast.
Ja.
Weißt du? Genau. Also du bist Künstler, Künstlerin.
Das ist ja
klar. Und du kommst da auch nicht mehr so schnell raus.
Und das ist ja genau der Punkt. Und bei allem, was wir jetzt machen, ich meine auch das jetzt hier, also ne, das sehen wir beide sehen das jetzt nicht als Promotion oder, also viele Podcasts werden ja gemacht und das ist ja auch einfach nur ein Mittel zum Zweck, um Leute zu erreichen, die dann dich wieder irgendwie finanziell unterstützen. Das ist ja wirklich so eine Kette. Und
wobei ich das übrigens also auch immer sage, jetzt schäme ich mich ein bisschen, aber es ist was anderes. Ich sage in meinen Podcasts immer, dass die Leute mit rüber zu Patreon kommen sollen, weil es da einfach schöner ist. Und weil die Patrons wiederum den Podcast bezahlen.
Ja, aber das ist ja auch
aber das ist ja deine eigene Sache. Das ist
mein eigenes Ding. Genau. Ja, das ist mein eigenes Ding. Genau. Also ich möchte schon gerne, dass ab und zu mal ein Podcast-Hörer mit rüberkommt zu Patreon. Also ist mich abonniert und so, weil das einfach das Schönste ist und ich nur noch da arbeiten will und ich das da aber das genau, Internet glaub, da schöner
hast,
ist.
Ich meine, so hast du ja auch einen Weg gefunden, um das zu machen, ne?
Ja, genau.
Um dich kreativ auszulassen und eben nicht mehr irgendwie auf Tour zu sein und hin und irgendwie
alles
so.
Machen.
Ja, und alles machen kann. Und bei uns ist es gerade so, ne?
Wir sind jetzt hier, weil wir uns freuen über ein gutes Gespräch.
Ja, das ist sehr schön. Ich möchte euch auch aus diesem sehr schönen Gespräch, weil wir möchten ja auch noch rausgehen.
Ach so,
und zusammen zaubern. Ich möchte aber, weil ich habe vorhin dieses Buch so angeteasert und dann haben wir es sozusagen gar nicht gebraucht. Eigentlich wollte ich nämlich, ich habe ein Buch gelesen, das wollte ich als Aufhänger für ganz viele Sachen benutzen, die wir jetzt eh schon besprochen haben. Aber ich möchte das Buch noch erwähnen, weil ich finde, dass es zu unserem Gespräch passt. Und zwar, das Buch heißt, und ich glaube, es würde euch auch total Spaß machen, es heißt Joyful, The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness.
Wow.
Und das ist ein total tolles Buch und ich habe das gerade gelesen und das ist von einer Designerin, also die hat Design studiert und ist auch Designerin und im Prinzip schreibt die über die Designaspekte von Freude, also von Joy, was Freude auslöst. Und ich fand das so krass, weil einfach ganz viele von den Kapitelüberschriften schon alleine total zu euch gepasst haben. Ich wollte das nur ganz kurz sozusagen euch mal einwerfen, weil ich fand das so faszinierend, wie viele Aspekte von. Und bei ihr geht's um Design, also zum Beispiel, wie man eine Wohnung einrichtet oder was, wie man einen Tisch designt oder so, ne? Wie viele Aspekte davon ihr abdeckt in eurer Kunst.
Wow.
Unabsichtlich wahrscheinlich oder einfach, weil ihr halt wisst, wie Freude funktioniert. Ja. So, ne? Aber das wollte ich nämlich ganz kurz.
Ist sehr schön, sehr spannend.
Also das Buch kann ich allen, die das hören, total empfehlen. Und es gibt ein ganzes Kapitel über Magic.
Wow.
Weil Magic sozusagen einer der wichtigsten Aspekte ist, von was Freude auslöst.
Ja.
Und da beschreibt sie nämlich genau, da gibt es dieses Beispiel von diesem Zauberer, der das mit den Kindern gesagt hat, Andrew Edwards, der nämlich auch seine Zaubershow irgendwo in, ich glaube, San Francisco in einem Hinterhof macht. Und die Leute müssen durch seine Wohnung in sein, und dann ist da irgendwie, hängen überall Lampions und es ist so ein Nachbarschaftsding und die Nachbarn gucken aus den Fenstern zu und so, ne?
Wow.
Und das fand ich fand das so eine tolle Parallele zu euch, dass sie, ja, irgendwie sagt, Magie muss eigentlich halt immer eine Anbindung an die Realität haben, damit sie wirklich magisch wirkt.
Ja.
Und eine riesige Vegas-Show, die voll ausgecheckt ist, hat nicht den Charme, wie wenn du eben, und das Witzige ist, dieser Andrew Evans heißt der, der hat eben tatsächlich, ein Beispiel war der schwebende Tisch. Und den habe ich bei euch ja auch gesehen. Ja. Und keine Angst, ich gehe noch nicht mal in die Nähe von, dass ihr mir erklären sollt, wie das funktioniert. Sie hat nur geschrieben, dass dieser Trick, der mich sehr beeindruckt hat und der in eurer Show tatsächlich ein Moment war von, wo man eben dachte, so, ne? Und davor passiert irgendwas, was so ein bisschen hihi ist und plötzlich hast du so einen Moment von, so? Und dass er genau zu diesem Trick gesagt hat, das funktioniert besonders gut, weil es eben in so einem ultra-realen Setting ist.
Ja.
Weil er eben in so einem Hinterhof ist. Und man würde jede Schnur sehen.
Ja.
Es gibt nichts, es gibt keine Staffage, wo du irgendwas verstecken könntest.
Ja.
Ne? Es gibt nichts, es gibt keinen.
Das ist, wenn wir dieses den Kunststück, das machen wir auch, würden wir auf WG-Partys oder so, würden wir es auch machen. Und das ist halt unglaublich.
Super geil.
Das ist die größte Illusion in dem kleinsten, also ist einer der, ist auch ein Klassiker, ist ein ist einfach einer der schönsten Illusionen.
Mhm. Die ist auch so poetisch, die hat sowas ganz Schönes. Ist,
ja. Genau, das haben wir schon wirklich auf jeglichen Orten auf der Straße gezeigt, in Straßenshows. Und genau, aber es ist Poesie auf der Straße und das ist halt natürlich dadurch extrem wirkungsvoll. Und wir lieben diesen schwebenden Tisch, es ist einfach wunderschön.
Und diese große Shows ist ja auch der Aspekt, wir lieben es zu groß für einen Raum zu sein. Ne? Also wie schön ist das, wenn die Leute kommen und sagen, boah, haben wir das gerade hier gesehen?
Wirklich so
die
nah?
Die müssten ja in Hallen spielen.
Ja, genau.
Und das ist ja viel geiler. Die Erwartungshaltung, wenn du in Las Vegas Show Halle gehst, das ist größer, höher, schneller.
Ja.
Bei uns ist keine Erwartungshaltung. Bei uns höher, kommen die Leute, die denken teilweise, die gucken jetzt eine Comedy-Show und auf einmal sitzen die in so einer wilden Show und das erwartest du ja nicht. Und jetzt ist das hier in Berlin im Tipi, okay, aber das machen wir auch irgendwo in Bielefeld so. Und da denkst du halt, das kann doch jetzt nicht sein.
Ja,
oder in einem Dorf, in Schmalförden waren wir dieses Jahr, in so einem 150-Einwohner-Dorf.
Und du gehst halt auch nicht so davon aus, dass es irgendwelche crazy technischen Tricks sein können. Und das ist nämlich, in dem Buch kommt das auch vor, dass eben wir diese Tech-Erwartungen inzwischen haben, dass alles mit Technik möglich ist. Und dass dadurch, wenn du aber in einen Raum schaffst, in dem du eben jetzt nicht, ja, das völlig klar ist, dass du keine solchen Tricks benutzen kannst, das umso stärker wirkt. Weißt du, weil die Leute denken so, also sie hat dann ein Beispiel in dem Buch, dass eben, weiß ich nicht, ein Mega-Hightech-Aufzug, der in den 30. Stock fährt, nicht den gleichen Effekt hat,
wie
ein Glas-Paternoster, der in den dritten Stock fährt.
Natürlich.
So, ne? Also das so, dass
spannend.
Man.
Oh, das muss ich, das schönes, will ich lesen.
Schönes Bild.
Also wirklich ein total schönes Buch. Und genau, und es hat wirklich Kapitel zu Überraschung, also das Surprise wichtig ist für Freude.
Ja.
Oder das also Farben, Überfluss, Überschwang. Also ich muss das jetzt gerade so im Kopf schnell übersetzen von das gibt es das, glaube ich, noch nur auf Englisch so, ne? Aber das, was übersprudelt.
Ja, ist spannend.
Und so, also und das sind alles Sachen, wo ich dachte, das kommt bei euch alles vor und ihr benutzt das alles.
Ja.
Und der Kontrast, ne, von einer grauen Alltagssituation, Leute gehen zur Arbeit und so. Und ja, also ich wollte irgendwie das noch mit euch in Verbindung bringen. Ja. Und sie spricht eben auch viel über Urban Interventions, also über Street Art und wie das Freude erzeugt und warum das auch wichtig ist. Also es geht auch ganz viel um, was es macht mit den Menschen. Das ist das mit dem Glücklichmachen
also
ist ja auch wichtig. Also wirklich.
Und wir kriegen ja also gerade auf, du hast eben immer Instagram gesagt, aber wir finden ja auch auf TikTok statt. Und TikTok ist halt ziemlich krass und international und groß. Und da kriegen wir so, was weiß ich, im Monat 50.000 Kommentare oder so.
Wow.
Und die ganzen Kommentare, oder wenn man sich mal guckt, so kann man einfach immer reingucken, ist, die meisten davon sind wirklich auf diesen Freudeaspekt. Und die geben da so viel rein, was wir natürlich dem noch gar nicht geben, weil das wäre auch größenwahnsinnig zu sagen. Aber das sind wirklich teilweise Leute, die sagen, ey, ich liege hier zu Hause mit einer Depression, jetzt habe ich euer Video gesehen und habe Lust rauszugehen. So. Und das ist so, und das ist uns, wird uns zwischendurch manchmal so bewusst, aber das ist natürlich total krass zu sehen, dass Freude sich versprüht, ohne dass wir es gezielt machen, ne? Also da auch wieder, wir sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht unser erstes Ziel, Freude zu versprühen. Unser erstes Ziel ist, wir sind Zauberer, wir wollen einen geilen Trick
Magie
machen. Und das, ja, und das wieder darum, und das ist total schön. Und
ja, das Schöne ist auch, es ist unerschöpflich, weil es sich, es kostet uns ja nichts, wir können es immer weitermachen und es verbreitet sich exponentiell.
Mhm.
Also es gibt Leute, die imitieren das, die machen das nach, die beschäftigen sich mit ihren Kindern ganze Wochenenden lang, spielen Zaubern oder die machen das dann vor ihrer eigenen Klasse. Wir kriegen Videoprojekte von Schulklassen, die dann damit Schulvideowettbewerbe gewinnen, wo dann die ganze Klasse mit dem Lehrer und also
jetzt aus Afrika haben wir jetzt ein Video bekommen, wo das ganze Dorf zusammengetrommelt wurde, die da einfach glücklich sind und nur weil die ein Video von uns gesehen haben, dann ein Tagesprojekt draus machen und dann wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, in Nigeria.
Halt, und es verbreitet
ist halt ansteckend.
Sich.
Ja,
es ist ansteckend.
Genau.
Es verbreitet sich exponentiell.
Ja.
Und es geht nicht um uns. Ne? Es geht nicht um uns. Wir sind, das ist nicht unser Ego. Es geht um die Sache und wir geben das frei. Und es ist auch, also und
genau, ihr habt kein Copyright.
Es ist auch egal.
Genau.
Kann
es auch gar nicht. Kann es ja gar nicht geben.
Raum oder so, ne?
Weil es so schön ist. Wir sind ja auch inspiriert an Sachen. Ne? Es gab irgendwann mal Sachen mit Tüchern und es gab Sachen im Raum und wir haben das halt so zu einer einzigartigen Sache gemacht, aber das lässt sich versprühen und wir haben keinen Anspruch darauf und es geht in diesen ganzen Momenten nicht um uns als Personen, sondern es geht um das, was wir verkörpern in den Leuten. Auch unsere Live-Show ist immer ein Miteinander und das ist, glaube ich, auch so ein spannendes Ding, was es uns so ein bisschen einfacher macht, sich von diesem Erfolgsgedanken, von diesem Geldgedanken zu lösen, weil wir schnell merken, ey, wir das ist gar nicht, wir sind nicht das Besondere ist, was die Leute draus machen. So. Und dass die das so.
Die nehmen sozusagen den Ball und rennen damit.
Ja.
Mhm. So, ne?
Und, ja. Und spielen weiter.
Und spielen weiter.
Ja. Und ja, es ist dann wieder wie bei so anderen, zum Beispiel diesem Yarnbombing, wo man eben irgendwas bestrickt. Mhm. Das ist auch ein kollektives Ding.
Toll, ja.
Das
ja,
sind Leute, klar. Die Leute, die sich nicht kennen.
Ja.
Und teilweise kommentieren die ihre Sachen. Also jemand macht was und jemand anders kommt und führt es weiter.
Ja.
Und fügt noch irgendwas hinzu.
Ja. Super.
Was genau. Das wieder ja. Ne, irgendwie anders interpretiert ja. Und so. Und,
ja, und genau den Effekt haben wir auch. Wir kriegen manchmal Videos, wo wir denken, wow, das ist okay, viel das besser ist viel besser, als, das ist viel kreativer als das, was wir machen. Von irgendwelchen Kindern aus Amerika oder irgendwo.
Ja.
Und das ist halt natürlich total cool. Also.
Und das kommt dann auch wieder in dem Buch noch vor, wie wichtig das ist. Also da geht's dann auch um so ganz ernstere Themen, zum Beispiel wie, weiß ich nicht, die Kriminalitätsrate, ja. Irgendwie in Stadtteilen runtergegangen sind, in einer ganzen Stadt, ich glaube in Bogota. Weiß ich nicht mehr genau. Also da hat auf jeden Fall der Bürgermeister beschlossen, ganz viele Häuser in so ganz verrückten Farben zu streichen. Und alleine diese Intervention mit der Farbigkeit, es war nicht Bogota, es war eine andere Stadt, mache ich in die Shownotes, hat sozusagen die Kriminalitätsrate in der Stadt signifikant gesenkt. Weißt du, oder wow. Schulen mit einer hohen Dropout-Rate und weißt du, einfach so kaputte Schulen in kaputten Stadtteilen, die dann durch so Kunstprojekte, also es gibt eine Charity in Amerika, hab ich vergessen, wie die heißt leider, kommt auch in die Shownotes, die geht dahin und streicht Schulen absolut absurd bunt, so wie das eigentlich niemand durchwinken würde. So, ne? Aber es sind Jugendliche, die das auch machen. Also sie streichen ihre eigenen Schulen.
Cool.
Und dann gibt's Studien dazu, was das eben macht. Mit dem ganzen Stadtteil und so.
Auch so zur Selbstwirksamkeit bestimmt, ne?
Absolut.
Also das spüren wir ja auch. Wenn wir irgendwo in der U-Bahn einen Trick machen und wir merken, Leute freuen sich, dann ist das, worüber wir uns freuen.
Mhm. Also das ist auch das, warum es viele unserer Videos gehen auch viral, weil es darum geht, dass Freude an Orten versprüht wird, wo es eigentlich nicht so ist und alle sehnen sich danach.
Mhm.
Eigentlich zu einer offenen, positiven Gesellschaft, wo man Späße miteinander macht, auch wenn die Leute es gar nicht machen, aber man sehnt sich danach, dass man, in Schweden sich einfach nebeneinander setzt und, also, in Deutschland ist natürlich auch noch ein perfektes Beispiel dafür.
Ja. Aber es ist dieses positivstmögliche Mitgefühl eigentlich.
Ja.
Diese Mitfreude.
Genau.
Man sieht eine Person, die sich freut, die einfach herzhaft lacht und man muss plötzlich auch lachen.
Mhm, genau.
Und dann ist es, und plötzlich lachen alle und vielleicht weiß man auch gar nicht mehr warum, aber plötzlich sind alle irgendwie miteinander verbunden.
Mhm.
Und das ist natürlich, wenn man sich das mal wirklich, die Situation mal durchspielt, man sitzt Rush Hour in der U8, es ist nervig, es ist vielleicht kalt draußen, es regnet, du hast keine Lust, niemand, alle sind für sich, gucken auf ihr Handy, lesen ein Buch und dann passiert plötzlich so eine Intervention und plötzlich haben alle einmal kurz das gleiche Erlebnis.
Genau.
Und alle einigen sich darauf, das war ja gerade lustig und dann freut man sich, wie geht dann die U-Bahn-Fahrt weiter?
Und der Tag und die Woche. Und du wirst dich nächste Woche dran erinnern, du wirst dich an der U-Bahn-Station dran erinnern. Es wird wahrscheinlich beeinflussen, wie du den nächsten, weiß ich nicht, Obdachlosen behandelst, der dir begegnet. Es wird beeinflussen, wie du mit deinen, weiß ich nicht, Kollegen umgehst an dem Tag. Weißt du, also es trägt sich total weiter.
Und das ist ja dieses Spreading.
Ja,
das ist dieses
Ripple-Effekt,
einen guten Effekt gelöst. Eine Gruppe, 20 unabhängige Leute, eine Freude bereitet, die nehmen die mit und versprühen das weiter. Und das merken wir total krass und das machen wir auch unterbewusst oder das machen wir viel und das wird einem dann immer klarer, aber das ist einfach so ein schönes Beigeschenk. Mhm. Also
Beruf. Es macht uns einfach Freude.
Ja, genau. Das ist ein super schönes Schlusswort und ich glaube, ich werde einfach dieses Buch, ich werde auf Patreon, ich mache manchmal so kleine Podcasts nur für die Patrons, dass ich da nochmal mehr von dem Buch erzähle.
Ja.
Und euch.
Das höre ich mir direkt an.
Ja. Ich werde Patreon abschließen.
Ein ganz schönes Buch. Es hat mir total viel Spaß gemacht und das so wirkt so doll nach.
Ja.
Weißt du, also man geht dann so durch seinen Alltag und denkt, Freude.
Ja, wir haben auch, es gibt auch einen wunderschönen Artikel in der Zeit oder über Heiterkeit, so drei verschiedene Artikel, in Zeit Magazin war das und da haben wir auch mal ein Interview zu, also wir haben mit einem Journalisten, da sollten wir ein Zitat dazu geben und er hat uns einfach gefragt und daraus ist dann noch ein anderes Interview entstanden.
Ach cool.
Aber es ging los mit diesem Thema Heiterkeit.
Und was das ja ist, auch ein bisschen vielleicht die bessere Übersetzung fast für Joy ist, ne? Also Freude, es trifft's nicht ganz.
Ja,
Genau, aber es ist, aber es hat, es hat sehr, es hat sehr, sehr viele Parallelen.
Und das ist total schön. Ja. Das ist irgendwie so ein Dreiteiler aus dem Magazin. Gibt's auch online. In einem geben wir so ein kleines Zitat ab, wo der auch uns dann irgendwie so da einrastet. Aber es ist auch total spannend, genau, was das alles macht und was das bringen kann und wie einfach das ist. Und umsonst,
was,
ne? Es kostet
was, nichts. Genau, was auch alles dazugehört, ne? Also für uns, die Kostüme. Also wenn man uns irgendwie in diesen Glitzeranzügen sieht, ist es ja sowieso schon absurd oder lustig.
Ja.
Aber auch so dieses.
Man freut sich immer, möchte aber auch einen Glitzeranzug haben.
Ja. Genau, aber das, was du so als Euphorie, du hast dieses Outgoing, dieses Überschwängen.
Überschwang, ne? Genau. Überschwang kommt halt unheimlich wenig vor im Alltag. Das ist alles unheimlich kontrolliert und klein und vorsichtig und so, ne? Genau. Und dann irgendwas, was so aus den Nähten platzt.
Ja, und wir kommen das rein.
Und Situationen bejahen. Egal was passiert, immer Ja gut. sagen. Und
Improv-Regeln.
Genau, aber. Das ist halt natürlich eine grundsätzliche Bedingung, damit sowas überhaupt entstehen kann.
Und Leute mitreißen und das ist es eigentlich. Es ist so schön.
Das war mein sozusagen spontanes All-Time-Favorite, the Top 5 oder weiß ich nicht, Top 1. Gespräch mit Siegfried und Joy. Ich habe die beiden sofort total ins Herz geschlossen und ich war gerade nach dem Gespräch mit den beiden hier in Kreuzberg unterwegs und wir haben ein bisschen Sachen verschwinden lassen und das war so zauberhaft im engeren Sinne mit den beiden unterwegs zu sein. Also die hatten ihre lila Glitzeranzüge an und ich hatte aus Sympathie meine grüne Stage-Glitzerjacke an und wir sind hier so rumgelaufen in der Hasenheide und so und wir haben nur glückliche Menschen getroffen, also quasi es ist so, als würden die beiden rumlaufen und so eine Spur von glücklichen Menschen hinterlassen. Ich habe sowas noch nie erlebt, wirklich. Also alles, was wir in dem Gespräch besprochen haben, wurde sozusagen unterstrichen. Also ja, dann sind auch so ganz komische Synchronizitäten passiert. Also eine total nette Saskia hat angehalten und gestaunt und wollte dann erst ein Foto mit Siegfried und Joy machen. Und ich habe mich so im Hintergrund gehalten und dachte irgendwie, ja, die beiden sind halt über Instagram total bekannt. Und mein Gesicht, also ich weiß nicht, ich fühle mich relativ unauffällig, wenn ich ohne Siegfried und Joy unterwegs bin. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie dann mich auch noch erkannt hat und mein Buch gelesen hat. Und ich weiß nicht, ich habe mich lange nicht mehr so gefreut über jemanden, der mich erkannt hat, weil das plötzlich alles so schön war in dem Kontext und sie war so süß und alle waren so beseelt. Und dann ist Saskia mit uns mitgegangen und hat gefilmt, wie die beiden mich aus der U-Bahn haben erscheinen lassen. Und dann haben wir Leute aus der U-Bahn erscheinen lassen, inklusive mir. Und der Erste, der durch das goldene Tuch gelaufen ist, war ein junger Mann, der im Video super rüberkam. Und es war ein Top-Siegfried- und Joy-Moment. Und dann spricht der uns danach an, dieser junge Mann. Und der ist, also ich klinge jetzt wie so eine Oma, ne? Aber also er war, würde ich sagen, jung, halt so. Das heißt, irgendwie habe ich nicht gedacht, dass der mich meint mit seiner Freude, weil ich das einfach bei jungen Menschen jetzt nicht mehr immer voraussetze. Und ich dachte, okay, das ist halt ein TikTok-Fan von Siegfried und Joy und habe mich so scheu versucht, in den Hintergrund zu rücken. So, ne? Und dann kam er zu mir und meinte, ich bin dein größter Fan und hat mich, also weißt du, so wisst ihr, so eine richtige... Also wir sind richtig in Kontakt gegangen, es war ein richtig netter Moment. Ich hoffe, es war ein netter Moment für ihn auch, weil ich in solchen Momenten immer Angst habe, nicht genug zurückgeben zu können. Aber also es war irgendwie total schön, es war richtig gut für mein Herz, dass er auch mich gemeint hat mit seiner Freude. Irgendwie, also es war so ganz krasse Synchronizitäten und ja, Siegfried und Joy sind beide auch vor Joy total ausgeflippt und waren irgendwie auch ganz... bezaubert von dem, wie das gelaufen ist. So, und jetzt, wo ich mich wieder einigermaßen eingesammelt habe, weil, also, ich habe so das Gefühl, ich möchte meinen Beruf ändern und möchte auch nur noch Leute so direkt beglücken, wie Siegfried und Joy das machen, nutze ich natürlich die Gelegenheit, euch noch dezent rüber zu winken zu Patreon, was so meine friedliche Ecke im Internet ist, in der ich geschützt die Magie meines Berufes aufrechterhalten kann und damit mir rumzuhängen. Hoffe ich, hat auch ein bisschen was extra Zauberhaftes. Also für mich ist es auf jeden Fall ein zauberhafter Ort. Und ich freue mich, wenn ihr mit rüberkommt. Und ansonsten könnt ihr natürlich mein Buch lesen, Die Träume anderer Leute, wo ich sozusagen über die Sachen geschrieben habe, wie schwer die mir gefallen sind, die Siegfried und Joy so wirklich beeindruckend leicht zu fallen scheinen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bringt alle eure zauberhaften FreundInnen mit.